Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
Tim, Abend, na?
Na, buonasera, Entschuldigung, ich habe noch Pizza im Mund.
Ja, ja, hängt dir da gerade noch so aus dem Mundwinkel raus. Ah, oh, jetzt beißt er nochmal richtig ab.
Da läuft einem,
da läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Tim, erzähl doch mal kurz mit vollem Mund, wo wir hier gerade sind.
Vor uns, die schlafen schon. Die schlafen früher als wir. Das sind hier die Enten im Volksgarten in Köln, Kölner Südstadt. Drüben sieht man noch jetzt frühsommerlich fast anmutend im Biergarten. Das ist der Biergarten vom Heller, ne? Da gibt es goldene und rot leuchtende Glühbirnen und darunter sitzen die Menschen in einem schönen Setting.
Wunderbar. Von außen fast schöner als von innen, finde ich. Ja. Also ist ein netter Biergarten, aber ich finde, das sieht von außen immer behaglicher aus, als es dann von drinnen ist. Ist ja oft so.
Ist auch beim Podcast so.
Darauf wollte ich hinaus. Wir haben Feedback bekommen auf die letzte, auf die jüngste Folge. Die letzte ist es ja nicht. Es kommen ja noch mindestens. So, da ist es ja schon wieder, ne? Also ein bisschen Wortsensibilität steht uns allen ganz gut zu Gesicht. Die jüngste Folge, da haben wir, sagen wir mal, sehr diverses Feedback bekommen.
Ich habe nur
Gutes. Fass mal zusammen.
Nur Gutes. Ich habe sehr gutes Feedback bekommen. Erstmal von meiner Tochter. Die war begeistert gestern. Wir haben zusammen kurz reingehört. Und dann von einem zahlenden Kunden. Der hat heute Morgen angerufen und gesagt, das ist so geil, die Folge mit dem Stretching. Das ist so gut geworden. Mega, mega, mega gut. Es fehlt leider nur die Chance, das sich anzugucken, wie das geht. Dann habe ich gesagt, hör mal, hast du die Folge nicht zu Ende gehört, du Esel? PDF ist doch zum Download, steht doch alles in den Shownotes. Also Leute, Podcast ist ja auch immer, hat ja immer mehrere Ebenen. Ne? Wir sind ja nicht nur hier im Park live, sondern auch auf Tonband. Und hinterher kann man das sich auch nochmal sogar dann angucken.
Anhören.
Und in den Shownotes, die es dann auf verschiedenen Sendern, heißt das ja, glaube ich, gibt, da stehen dann so Links drin, im Fall der letzten oder jüngsten Episode, jetzt hätte ich mich fast verplappert, da sind auch Shownotes. Und da ist ein PDF zum Download, also es lohnt sich da manchmal reinzuschauen. Auch unsere GästInnen werden da hin und wieder mal verlinkt. So auch heute, das kann ich schon mal sagen.
So, und jetzt habe ich auch hier so ein Stück Prosciutto.
Ja. Wo war das Prosciutto? Ich habe ja gesagt, komm, lass mal was Abenteuerliches machen, zum Beispiel Napoli.
Du rollst vier Jahreszeiten, ja. Quattro Stagioni.
Ja, nur weil ich es aussprechen wollte, bei der Bestellung.
Beim Italiener, um da ein bisschen anzugeben.
Da wollte ich ein italienisches Bier bestellen und das gab es nicht mehr.
Ich hatte das letzte aus der Flasche. Normal gibt es aus dem Plastikbecher. Haben wir ja auch schon mal. Unsere Bierfolge haben wir auch schon mal vor Ort aufgenommen. Und jetzt aber verstoßen wir hier gegen alle Radio-Konventionen. Man soll weder schmatzen noch Pizza essen. Ist so eine alte, lernt man, glaube ich, im Volontariat.
Ja, habe ich auch beim Radio gelernt. Ich war ja nicht, viele Menschen fragen sich ja, wo kommt der eigentlich plötzlich her mit dieser wahnsinnigen Medienkarriere? Aus dem Nichts quasi. Aber ich habe auch eine Ausbildung im medialen Bereich und wir haben teilweise auch damals auch mit Mikrofon gearbeitet. Und da ging es auch insbesondere um Bier. Bier haben wir ja auch gerade wieder am Mund. Bier ist gut, wenn der Mund kurz getrocknet werden soll. Also wenn ich jetzt sage, ich mache 5 Minuten Verkehrsmeldung oder 3, je nachdem, bei Corona waren es nur noch 20 Sekunden. Jetzt ist wieder 2 Stunden Verkehrsmeldung, wenn ich mir so die Autobahnen anschaue.
Also sei denn Deutschlandfunk, da gibt es ja gar nicht mehr.
Zu Recht auch. Und dann trocknet es so ein bisschen, also es gibt dem Mund so ein bisschen so eine Trockenheit. Aber das Problem ist, hinterher hat man Durst.
Ja, kohlensäurehaltige Getränke immer schlecht. Mhm. Ja, du hast das gelernt von der Pike auf, sozusagen. Ja. Im Gegensatz zu mir. Ich habe mir das alles selbst erarbeiten müssen. Und du siehst ja, was dabei rauskommt.
Du bist weitergekommen als ich, das muss man sagen. Also,
nee, es ist noch nicht raus. Du hast ja ein paar Lebensjahre Vorsprung. Noch würde ich sagen, in der Bilanz liegst du, glaube ich, vorne.
Ja.
Strittig.
Wir sind ja auch ein Team, David. Und das ist ganz wichtig, selbst wenn wir manchmal unterschiedlicher Ansicht sind. Und uns auch unterschiedlich in unsere Rollen einfinden. Stichwort Vorbereitung.
Wobei wir jetzt hier bei der Radsport-Expertise doch gerade in der jüngsten Folge da sehr nah beieinander lagen mit unserer Einschätzung, wer das Rennen in Paris-Roubaix da also gewinnen würde.
Jetzt war ja am vergangenen Wochenende auch wieder die Doyenne, du hast es sicherlich nicht gesehen.
Sicherlich.
Hast du denn den Sturz von unserem Weltmeister Julien Alaphilippe gesehen?
Also ich konnte, das war ja so schlimm, da konnte man gar nicht hingucken. Nee,
man hat ja auch gar nichts von dem Sturz gesehen, aber man hat gesehen, wo er lag, unten in der Böschung. Und dann bemerkenswert, also vielleicht auch mal kurz ein ernstes Thema, der ist ja so schlimm da runtergefallen, hat sich Rippen gebrochen, Pneumothorax und so, also war übel. Und da grüße ich auch nochmal unseren Hörer Christian Part. Dem ist das ähnlich passiert und ich habe dem gesagt, das ist ja interessant, dass das in einem Radrennen passieren kann. Also Alaphilippe hat ziemlich lange auf die Ambulanz gewartet, da unten im Graben liegend. Romain Bardet, ein Konkurrent wie wir sind ja eigentlich auch Konkurrenten und fahren trotzdem im gleichen Rennen, war sehr sportlich, ist da runtergeklettert. Und hat sich um ihn gekümmert und hat hinterher sowas sinngemäß gesagt, wie wenn sowas passiert, gibt es keinen Wettbewerb mehr, dann gibt es nur noch die Menschlichkeit, sage ich jetzt einfach mal, vielleicht etwas übertrieben. Große Szene, muss man sagen, weil es ist natürlich das Normale wäre gewesen, einfach weiterzufahren, ist ja ein Rennen, ab aufs Rad und gucken, aber er hatte gesehen, was passiert ist und ist dann da runtergeklettert und hat dann Hilfe geleistet.
Stark.
Ja.
Gut. Also auch bemerkenswerte Szenen. Das sind ja auch eigentlich eher immer so Szenen, also wenn man so diesen rein sportlichen Bereich verlässt, an die wir uns doch eigentlich viel länger erinnern, oder? Mal als These.
Das ist sicherlich so. Also da gibt's die Geschichten, das sind die Geschichten. Die Geschichten, die wir uns vielleicht manchmal merken können. Also mir fällt es auch schwer, mir zu merken, wer hat eigentlich 1946 die Vuelta Catalunya gewonnen. Aber das arbeite ich auch gar nicht mehr nach. Dafür haben wir ja Studenten. Die können das ja dann, ich weiß nicht, manchmal, wo finden die das eigentlich? Ich bin immer wieder überrascht. Es scheint da irgendwelche Verzeichnisse zu geben. Aber nee, die Geschichten, die haben wir natürlich, wenn es gut läuft, haben wir die auch parat. Haben wir die parat. Also das ist eine Geschichte, die Sache mit dem, die erste Disqualifikation wegen eines Flaschenwurfs beispielsweise, war ja eine Geschichte für den Podcast. Das sind ja so die Sachen, die unsere Hörerinnen morgens um 5, kurz bevor sie sich fertig machen, die Kinder noch fertig machen, dann in ihre mittelständische Firma fahren, erstmal 1 Million unterschreiben, einen kleinen Deal machen. Das sind die Dinge, über die unsere Hörer gerne informiert werden oder auch einfach mal drüber nachdenken. Ich finde, wir sind so ein bisschen, um es mal vielleicht treffend zu formulieren, das liegt mir ja, was ist das eigentlich hier?
Das ist noch hier die letzten 2 Stücke Pizza.
Du hast eben gesagt, du wolltest gar keine.
Ich habe jetzt 2 gegessen.
Das ist das dritte.
Möchtest du es haben?
Gar nicht, ich will das nicht haben.
Weil ich es jetzt angefasst habe oder weil du satt bist?
Gleich beim Thema. Und da kommt jetzt das Ordnungsamt. David, ist Corona nicht vorbei? Wir waren ja hier vor 2 Jahren an dieser Stelle und haben uns, glaube ich, sogar illegalerweise im Park getroffen. Darf ich das sagen? War das illegal?
Nee.
Doch. Mhm. Doch, doch. Wir haben uns mal zum Biertrinken im Park getroffen.
Zu dritt, glaube ich. Ja, obwohl wir nur zu zweit hätten sein dürfen.
Man weiß es gar nicht mehr. Wo waren wir stehen geblieben?
Die Geschichten, die haften bleiben.
Ja. Und das sind diese Geschichten. Und ich würde sagen, wir sind eigentlich quasi Lanz und Precht des deutschen Radsport-Podcasts.
Oh, nein. Eine Lanze brechen willst du wohl für die beiden.
Das hat wehgetan, oder?
Das verzeih ich dir so schnell nicht.
Du bist der Markus Lanz des deutschen Radsport-Podcast-Journalismus und ich bin der Richard David Precht des deutschen Radsport-Journalismus. Was hältst du davon?
Nichts. ich weiche noch mal auf. Ganz wichtig, ich wollte dich noch was fragen. Ganz wichtig ist ja vor so Gesprächen das Aufwärmen. Das Warm-up.
Haben wir eben gemacht.
Kennen wir? Fühlst du dich aufgewärmt? Ich habe dir auch einen Pullover mitgebracht.
Du musst mir aber auch die Chance geben, die Brücken, die du baust, auch zu nutzen.
Nee, ich mach das selber. Ich vertraue dir da einfach nicht.
Dir selber aufgefallen beim letzten Podcast. Ich weiß nicht, was die HörerInnen sagen. David hat sich selber als sehr unsympathisch beschrieben in der letzten Folge. Spielt eine Rolle. Und heute hat er mir diesen Pullover mitgebracht, ein Sweetshirt. Sweeter. Hat mein Vater immer gesagt, ein Sweeter. Mit Kapuze hinten dran. Rot, da ist irgendein Basketball drauf. Ich habe gedacht, wenn wir uns im Park treffen, nach, wie üblich, nach Dienstschluss, dann ist es vielleicht zu kalt. Und deswegen ist es sehr schön. Unten an den Hüften ist es etwas kurz. Du bist ja etwas kürzer als ich. Aber ist gut. Danke. Danke dafür.
Sehr gern, sehr gern. Ein kürzer, dafür breiter, würde ich sagen. Kann man so sagen. Ich bin jetzt bei ziemlich genau 80 Kilo. Ja. Seit ich nicht mehr rauche. Habe ich das übrigens schon erwähnt hier im Podcast? Immer noch. Wobei heute natürlich eigentlich so ein Tag gewesen wäre, wo man wieder anfangen müsste. Ja, praktisch. Aber ich bin hart geblieben da gegen mich selbst. Lass mich da auch von kritischen Stimmen, kritischem Feedback nicht aus der Bahn werfen. Und halte mich da einfach an das Positive und sage, komm, morgen kannst du auch wieder Bier trinken.
Ja, fair. Fair enough, wie wir, wie wir Bildungsbürger sagen.
Ja. Aber warum sitzen wir eigentlich hier und schmatzen so ins Aufnahmegerät rein?
Du, cool, dass du es ansprichst. Ich habe meinen Status heute erhöht. Ich bin eben eingeladen worden von LinkedIn. LinkedIn, das soziale Netzwerk für Leute, die es wirklich zu was bringen.
Wollen.
Ich bin eben zum Creator abgegradet worden von, also jetzt unerwarteterweise. Ich habe seit längerem nicht mehr bei LinkedIn reingeguckt. Da türmten sich schon irgendwelche Nachrichten. Leute wollen wieder irgendwas von mir. Keine Ahnung, Jobs. Ich soll Geld verdienen. Habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Und habe ich dann aber mal gemacht, weil ich habe die letzte Folge da auch veröffentlicht. Jetzt macht er nebenbei einfach, guckt er sich noch ein paar private Nachrichten an. Nur mal so, unter welchen Bedingungen ich hier rede. Und dann habe ich da eine schöne Infografik, habe ich da gepostet von unserem letzten, vorletzten bzw. jüngsten Gespräch. Zu unserem jüngsten Gespräch eine sogenannte, wie nennt sich das, Meme oder was ist das? Ich weiß gar nicht, wie
es ist. Sharepick.
Sharepick, aber das. Ja, und das habe ich da. Und dann wurde ich von LinkedIn eingeladen. Willst du nicht unser Creator-Programm betreten? Ich bin jetzt also nicht mehr nur Content-Creator, sondern ich bin jetzt Creator. Das finde ich irgendwie wichtiger. Ich bin Creator. Nur das mal so am Rande. Also, wenn ihr bei LinkedIn. Ihr seid ja auch häufig Leute, die es wirklich zu was bringen wollen oder schon vielleicht gebracht zu haben meinen, dann könnt ihr jetzt, und RennradfahrerInnen sind ja sehr häufig karrierefixierte Menschen, also nicht nur im Sinne von, sie gucken, was andere machen, sondern sie bringen es selber wirklich weit, denn sie müssen ja sehr viel Geld verdienen, um die Räder zu bezahlen. Und überhaupt ist es ein Leistungssport von der ersten Sekunde an. Deswegen sind wir bei LinkedIn eigentlich am besten aufgehoben. Eigentlich sollten wir alle Fahrten nur noch bei LinkedIn und nicht bei Strava posten. Wo sind wir heute? Okay. Das Thema war aber eigentlich ein anderes, ne?
Ja.
Pizzakarton, Bier, Okay, frag mich mal, was ich heute gegessen habe.
Was hast du heute schon bereits gegessen? Schon bereits ist eine Formulierung, die wir häufiger hören.
Lesen. Und ich habe es jetzt auch ganz oft gelesen. Mhm. In einer juristischen Fachzeitschrift online, Juve, kennst du bestimmt.
Kenn ich, ja.
Mhm. Ja, also da habe ich dann dem Kollegen, der mir das... Was ist das hier?
Das sind
die fühlen sich gestört, die Vögel, ne, von uns. Kann das sein?
Das sind hier... Mit hoher Wahrscheinlichkeit Gänse, Kanada-Gänse oder...
Ja. Ja, die haben auch die Nase voll. Ehrlich gesagt, der sah ein bisschen angenervt aus. Der hat gesagt, komm, lass uns jetzt...
Der will pennen.
Ich will pennen. Und da oben irgendwo machen die Riesenradar. Das ist ja wie bei den Menschen auch. Die sind sehr soziale Wesen.
Schon bereits, Juve.
Juve.
So, schon bereits...
Heute Morgen, genau. Also soll ich erzählen oder du...
Ich wollte noch kurz über schon bereits mich wundern. Das Essen. Ist ja, wo wir bei so Formulierungen dann mit den Augen und Ohren schlackern.
Mich wundert ehrlich gesagt
an der Stelle
nichts mehr. Ich bin auch total resistent gegen das Thema. Ich war früher, glaube ich, der schlimmste Redigierer aller Zeiten. Also sehr, habe nichts durchgehen lassen. Inzwischen ist mir jetzt auch alles wurscht, muss ich jetzt sagen. Also sollen die Leute doch ihre Kacke irgendwo ins Netz stellen. Interessiert mich alles überhaupt nicht mehr. Meine eigenen Texte sollen halbwegs gut poliert sein, aber dafür habe ich ja dich.
Ja, genau. Wenn ich dann doch 2 Stunden Zeit bekomme, um so ein Buch da mal durchzuremmen.
Also wo waren wir beim Thema Essen, richtig? Also
Thema Ernährung. Deswegen haben wir uns natürlich hier mit der Pizza hingesetzt, weil wir hier...
Provokant.
Und so provokant. Sinnfällig. Sinnfällig ist ein schönes Wort, finde ich. Passt auch oft ganz gut. Wenn
nicht hinfällig, sondern sinnfällig.
Genau, aber eine Sache, das wollte ich eigentlich letztens schon erzählen. Und dann machen wir hier mit dem Sprachfetischismus auch mal Schluss und kommen zum eigentlichen Thema. Unsere Hörer sind ja spätestens, HörerInnen sind ja spätestens seit der jüngsten Folge, nicht der letzten, keine Angst, wir senden weiter. Seit der jüngsten Folge auch da abgehärtet, was die Länge angeht. Ich würde sagen, so wenig Schnitte habe ich selten gemacht. Du kennst diese Wortspiele mit Klammern, wo so einzelne Buchstaben eingeklammert werden, um so ein Wortspiel zu erreichen. Ammoni. Zum Beispiel Wohnträume oder dann ist das T eingeklammert, Wohnräume, Wohnträume.
Harmonie
auch, ein A einklammert. Und letztens habe ich was sehr Schönes gelesen und zwar ging es um... ein neues Leben oder dein neues Leben. Und man hatte aber nicht das D eingeklammert, sondern das Ein. Das war nicht dann, da habe ich das dann mehrfach laut gelesen und gesagt, neues Leben.
Naja, vielleicht war das ein Belgier oder Niederländer, der das gemacht hat.
Aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich werde das jetzt auch öfter, glaube ich, als Stilmittel einsetzen und relativ random Buchstaben einklammern. Was hältst du davon? Du, Tim Farin, sag doch mal.
Finde ich super. Und um jetzt das auf den Radsport zurückzuführen, wir müssen viele Dinge abkürzen. Ja, also ich versuche einfach nur jetzt eine Brücke zu bauen zu unserem Thema. Merkst du, ne? Mhm. Heute geht es ja um Ernährung. Das ist ja für Radsportler eigentlich wichtiger als Training selbst.
Ist das so? Ist das so? Würde ich jetzt natürlich auch mindestens ein S in Klammern setzen.
Awareness. Ich muss sagen, wirklich achtsam mit dem Mikrofon in der Hand. Du hast das Lampenfieber abgebaut und du bist jetzt voll da. Du bist jetzt in diesem Moment im Gespräch. Man könnte meinen, du hast heute sehr gut gegessen.
Ja, soll ja fast wichtiger sein als das Training. Er hat ein berühmter Radsport-Journalist.
Wichtig auch, so Haltepunkte gesagt, im Gespräch zu setzen.
Auch nochmal eine Plattform bieten, kurz innehalten, damit alle mitkommen. Ne?
Also, kurz.
Das ist ja schon eine, ich mache nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ja? Schon eine halbwegs steile These. Eine halbsteile These, zu sagen, Ernährung sei wichtiger als das Training selbst. Dann könnte ich ja auch, wenn man das zu Ende denkt, einfach nur noch essen und gar nicht mehr aufs Rad. Also so wie ich das ja mache.
Wie alle provokanten Thesen ist es natürlich nur einen Bruchteil der Wahrheit, aber er verweist auf etwas, was sehr wichtig ist. Ich sag dir jetzt mal was. Wir müssen ja auch ein bisschen ernst bleiben. Wir wollen ja auch ein bisschen. Es soll ja nicht nur Klamauk sein, was wir hier machen. Also, ich war mal vor vielen Jahren, ich war mal auf Mallorca, 312 bin ich mal gefahren. Viele Leute, die den Podcast hören, sind jetzt auch gerade wahrscheinlich unterwegs auf Mallorca bei 312. Ich dies ja leider nicht. So, und da hat mir einer gesagt, ich bin noch nie vorher, also ich bin schon mal 300 gefahren an dem Tag, aber noch nie 312 unter diesen Bedingungen mit ganz viel Bergen und so weiter. Und einer, der dabei war, der das also von der Distanz ganz oft schon gemacht hatte, ein erfahrener Ultrasportler, der hat zu mir gesagt, tienes que comer todo el día, ne? Du musst den ganzen Tag essen, ja? Weil, das war seine Meinung, du hast dich vorbereitet oder nicht, du bist gut in Form oder nicht gut in Form, das spielt alles keine Rolle mehr. Jetzt geht es nur noch darum, dem Körper die Energie zur Verfügung zu stellen, die der braucht, um diese Belastung, die deutlich zu groß ist für jeden, egal wie gut man in Form ist, die dann zu erbringen. Und das ist natürlich eine wichtige Sache. So. Das heißt, am Ende, was wir machen, ist ja, wir verbrauchen bei einer körperlichen Aktivität Energie. Wir wandeln also Kohlenhydrate oder andere Energieträger um in Bewegung, also Arbeit und so. Ne? Das ist ja Physik, ne? Und wenn wir da die Energie nicht mehr bereitstellen, dann können wir auch diese Leistung nicht erbringen. Also irgendwann sind die Reserven leer und dann geht's nicht. Und deswegen, und weil natürlich die Nachbereitung, also Erholung und also nicht nur die Leistung selber, sondern auch die Erholung hinterher, das, was die Muskulatur macht und das Nervensystem übrigens auch und das Immunsystem, was die alle so machen, da brauchen die auch Energie für. Deswegen ist das Thema Essen sehr wichtig und also eben Ernährung, Sporternährung. Und deswegen habe ich das eben so gesagt. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass man sehr schnell bei dem Thema zu, auch wie du eben sagtest, wir sind ja Sprachfetischisten, man kann aber auch sehr schnell zu einem Ernährungs, jetzt hätte ich fast ein noch schlimmeres Wort gesagt, werden.
Auch ein Ist. Ja, klar, ne? Wie bei allem, was man so ernsthaft betreibt, kann man dann auch sich reinsteigern
Mikrofone
und rumnerden und Mikrofone. Ja, zum Beispiel.
Ja. Aufnahmetechnik.
Ja. Audioaufnahmetechnik.
Ja, das ist so. Und jetzt frag mich doch mal, was ich heute so gegessen habe. Die Frage
hast du. Habe ich ja vorhin schon gestellt. Ach so, was hast denn so gegessen? Gehen wir doch mal durch den Tag. Ja, ich habe das letztens bemerkt. Nochmal eine kleine Klammer auf. Ich mache auch die Klammer zu. Ist ja immer schön, wenn man so sagt, wenn man einen Interviewpartner fragt, geh doch mal so durch den Tag, ne? Aber ist halt blöd, wenn man dann morgens aufhört, weil der schon irgendwie was Gutes gesagt hat, ne? Und dann vergisst, nach Nachmittag und Abend zu fragen. Passiert ganz häufig. Ich zieh das jetzt aber durch.
Okay. Ich bin aufgestanden um 6.33 Uhr heute Morgen. Ich war froh, dass ich gestern Abend nur ein Glas Rotwein getrunken habe. Ich war sehr schlechte Nacht. Hab dann aber erstmal die Brötchendosen für meine Töchter fertig gemacht. Dabei habe ich immer so ein bisschen genippelt da an den Sachen. So ein bisschen Gemüse. Ein Stück Paprika, glaube ich. Dann habe ich mir einen schönen schwarzen Kaffee 03. Schwarz. 3 Messlöffel rein. So, dann waren die Kinder aus dem Haus. Dann bin ich eine Runde auf der Rolle gefahren. Ich habe heute zum ersten Mal seit längerem wieder. Ach, das ist übrigens noch so ein Thema mit dem Reifen. Müssen wir auch noch drüber reden. Nachher, nach dem Expertengespräch, würde ich sagen. Schlimm, schlimm, schlimm. Naja, dann habe ich erstmal gedacht, Frühstück oder nicht. Nee, ich fahre erstmal eine Runde auf der Rolle, bin ich so auf Swift gefahren. Danach habe ich von meinem Nachbarn einen Eierkuchen, der hatte Eierkuchen gebacken, mit Speck, wie der sagt, habe ich eingegessen, ich weiß nicht, so einen schön in Fett ausgelassen. Fett, mehr Fett als Ei, kann man sagen. Dann bin ich zu Schmitz und Nittenwilm gefahren, um mir ein bisschen Kohlenhydrate zu ziehen. Habe mir eine Rosinenschnecke geholt und einen schwarzen Filterkaffee dazu. Das war um 10.30 Uhr. Habe mich dann auf die Parkbank gesetzt, das schön genossen, dabei ein paar E-Mails geschrieben. Dann bin ich ins Büro gefahren und habe da erstmal bis 16 Uhr gesessen. Und dann habe ich gedacht, ich habe irgendwie Hunger und Durst. Dann bin ich durch die Südstadt gerannt und wusste nicht, also Döner, nee, wir essen ja heute Abend noch Pizza, war ja verabredet. Dann habe ich mir ein paar Läden links und rechts liegen lassen. Einer meiner Lieblingsbäcker früher, wo es auch eine sehr gute Rosinenschnecke gab, den gibt es nicht mehr. Ja, da, weißt du wo, an der Bonner Straße?
Gibt es wohl, aber kleiner Laden, schräg gegenüber.
Ah, habe ich nicht gesehen. Und also bei dem neuen Schneider, das sah nicht so gut aus. Da gab es so eine Biskuitrolle oder sowas, das wäre jetzt nicht so mein Thema gewesen.
Nee, Hütten musst du hingehen, Hütten aber es ist gegenüber, ist aber verkleinert. Ja. Wahrscheinlich Mieten explodiert.
Ja, das ist auch eine Riesenfiliale, die hatten aber wahnsinnig viele... Also Teilchen, sehr, sehr gute Teilchen.
Da hatten auch immer wahnsinnig viele MitarbeiterInnen, Rinnen meistens, muss man sagen. Also da würde jetzt der BWLer auch mal Rotstift ordentlich ran und da mal ein bisschen auf die Personalressourcen wahrscheinlich als erstes mal angreifen.
In den Podcast holen. Sollten wir uns nicht mal einen BWLer in unsere Redaktion reinholen?
Ja, und dann hier mal ein bisschen auch die Finanzen optimieren.
Ja, auch unsere Gesprächsökonomie vielleicht mal ein bisschen
durchgehen. Nee, also da, wenn da auch noch die BWL jetzt reinquatschen, dann kommt ja gar kein Content mehr zustande.
Also,
wir müssen das eher so ein bisschen als, dann eher die Jazzmusiker, ne, weil hier ja auch viel Improvisation ist. Und du weißt ja, man kann nur improvisieren, wenn man auch sich jahrelang eigentlich vorbereitet hat entsprechend und das dann einfach abrufen kann aus dem Stream of Consciousness. Meist, also nicht jede Session ist dann super.
Ja, wir sind aber auf dem Weg zu einer sehr guten, das kann ich dir jetzt schon mal verraten, weil das Gespräch, was gleich kommen wird, wird vieles kompensieren von dem, was wir bislang vergeigt haben. Ich habe das Gefühl, das ist eines der besten Gespräche in der Podcast-Geschichte. Und ich rede nicht nur von unserem Podcast.
Oha.
Also, dann bin ich durch die Südstadt gelaufen und war ganz froh. Ich bin heute nicht viel gelaufen. Letztes Mal hatten wir ja schon das Thema Schritte.
Waren ja nur 1000, ja, und
war
davon
ganz
auch.
Schlimm. Es war ein ganz schlimmer Tag. Heute war es dann durch diese Aktivität ein bisschen mehr. Und ja, aber ich habe nichts gefunden. Ich bin dann zu Schmitz und Nettenwürm gegangen. Ja, Rosinenschnecke gab es nicht mehr. Hast du eben gemerkt. Ich hatte da schon eine. Dann habe ich mir so.
Ja, Rosinenschnitte bei Schnitz und Nittenwilm ist. Schnecke. Rosinenschnecke, Entschuldigung, bei Schmitz und Nittenwilm. Ich nenne die intern immer anders. Sag ich jetzt nicht. Da müssen wir hier dann nicht jugendfrei dran schreiben. Ist Saisonengeschäft, ne? Saisonengeschäft.
Nee, also hatte ich ja. Du hast ja dann nicht aktiv zugehört eben. Hatte ich ja heute Morgen schon, die Rosinenschnecke bei Schmitz und Nittenwilm.
Ja, dann, aber ein Auslaufmodell, noch ein Restposten.
Da lag die Palette, war voll. Ich habe dann einen Streuselkuchen habe ich mir geholt. Streuselkuchen, weil ich dachte, das ist leicht zu verstoffwechseln, viel Zucker, schön in der Konsistenz, ist jetzt gut, 16.30 Uhr. Und dazu noch einen schönen schwarzen Kaffee zum Mitnehmen. Bin ich ins Büro gegangen. Ich habe dann noch zwei Flaschen Wasser gekauft. Eine davon habe ich getrunken. Wasser ohne Kohlensäure. Und dann war ich eben bei einem Schulpflegschaftstreffen. Da hat die Gastgeberin sogar richtig was vorbereitet. So gesunde Sachen, also so mit Erbsen oder so Kichererbsen, so Linsensalat oder irgend so was man dann so jetzt isst heutzutage. Aber weil ich wusste, dass wir noch Pizza essen gehen oder holen, habe ich gedacht, nee, lass mal lieber die Sachen da liegen.
Nur das.
Ja, jetzt auch eine Pizza essen gleich. Wegen der Kalorien, das kann ich mir jetzt nicht erlauben, da diese gesunden Sachen zu essen.
Ja, haben wir dann jetzt dann auch noch Linsensalat drauf.
Haben wir jetzt eine schöne Prosciutto gegessen, dann haben wir uns ja geteilt. Also ich bin ganz zufrieden. Ich habe sehr viel Kohlenhydrate heute zu mir genommen. Ich habe nicht das Gefühl, es wird ja immer gesagt, es gibt ja Hörer, die sind auch so ein bisschen da abgedriftet, sage ich jetzt mal, in dieses Thema Ernährung. Also manchmal hat man das Gefühl, man wird ständig missioniert. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich dadurch in irgendeiner Form einen schwankenden Blutzucker gehabt hätte, dass ich Leistungsabbau gehabt hätte im Laufe des Tages. Ich weiß nicht, ob es mir mit Vollkornprodukten heute anders oder besser gegangen wäre. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Denn ich habe ja vorher Sport gemacht. Ich glaube, die Rosinenschnecke direkt nach dem Sport war nicht schlecht. Und das ist so ein Thema, über das ich mich eigentlich gerne mal mit einer Expertin unterhalten würde, weil ich selber kann das nicht so richtig einschätzen.
Und mit wem hast du denn gesprochen? Verraten wir jetzt nicht, weil ihr das wahrscheinlich aber, wieder macht.
Da bin ich wirklich auch wieder sehr froh. Wir arbeiten ja jetzt Dinge auf, die schon lange liegen geblieben sind. Da habe ich also jetzt gesprochen mit einer Person, die ich vor auch mal wieder in anderer Sache vor längerer Zeit kennengelernt habe. Eine Akademikerin von der Deutschen Sporthochschule, sie forscht dort. Im Gespräch habe ich erst erfahren, dass sie noch was anderes macht, praxisbezogen. Und sie ist halt Spezialistin für Sporternährung an der Deutschen Sporthochschule Köln. Und da habe ich gedacht, das ist natürlich für uns Rennradfahrer, ich hatte ja schon, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht mehr genau, ob ich gesagt habe, dass die Ernährung vielleicht sogar wichtiger ist als das Training. Sagte ich bereits. Ne?
Schon bereits, du hattest das schon bereits postuliert.
Insofern können wir jetzt einfach mal die Folge abfahren. Es ist wirklich wichtig, Leute, wer Konditionssport macht und wer Kraft aufbauen will, wer seinen Körper, wie wir beide, immer ans Limit treibt und darüber hinaus, der sollte auch darüber nachdenken, was getankt wird.
Gut, Abfahrt.
Es ist wieder so ein Tag, an dem technisch ganz wenig zusammenläuft. Und jetzt bin ich gespannt, ob es wenigstens mit der Ernährung funktioniert. Ich habe ein bisschen Respekt vor dem Gespräch, weil ich Sorge habe, dass meine Lebensgewohnheiten zumindest mittelbar gleich hinterfragt werden könnten. Wen habe ich am Rohr?
Hi Tim, grüß dich. Hier ist Pia Jensen. Freut mich.
Hallo Pia, das freut mich auch sehr. Wir haben uns versucht, schon seit langem zu verabreden für dieses Gespräch. Sag mal, weswegen könnte ich denn eigentlich mit dir sprechen wollen? In welcher Rolle trittst du hier heute auf?
Ja, du hast ja gerade schon kurz angekündigt, es könnte ums Thema Ernährung gehen. Ich arbeite an der Sporthochschule in Köln im Institut für Biochemie in der Abteilung für Sporternährung und habe mir so ein bisschen das Thema Sporternährung auf die Flagge geschrieben. Bin Sportwissenschaftlerin und eben ja Sporternährungsexpertin ist immer ein hohes Wort, aber ich beschäftige mich viel mit dem Thema und da kann ich vielleicht heute ein bisschen was zu beisteuern, hoffe ich.
Ich bin sehr gespannt. Fährst du auch Rennrad?
Ja, also mein persönlicher Hintergrund liegt ja in der Leichtathletik, aber ich trainiere inzwischen sehr viel auch alternativ und fahre 2 bis 3 Mal die Woche Rennrad.
Okay, wie viele Kilometer, wenn ich das mal fragen darf, kommen da so zusammen?
Ich drehe in der Regel kurze Runden, das heißt, ich fahre immer so 1,5 bis 2 Stündchen.
Okay.
Ja, das ist dann immer so eine 50 bis 60 Kilometer Runde.
Naja, okay, das ist doch schon mal ganz ordentlich, würde ich jetzt mal sagen. Für so nebenher ein Trainer, mit dem ich letztens sprach, sagte, ja, man muss ja nicht so viel fahren, es reichen ja auch 1 bis 2 Mal in der Woche 2 Stunden, da hätte ich fast gelacht. Als Rennradfahrer ist das natürlich... Für uns ist das ja was anderes. Ne?
Ja, klar.
So, jetzt kommen wir doch mal direkt in medias res. Ich habe mir heute vorgenommen, eine 100-Kilometer-Runde zu machen. Zum ersten Mal seit langem. Ich hatte Materialprobleme und dann keine Zeit und wieder keine, dann Infekt und so. Jetzt muss ich endlich wieder aufs Radwetter, sieht ja trocken aus, los. Ich nehme keinen Riegel mit, weil ich keinen mehr habe zu Hause. Und ich weiß, auch 50 Kilometer ist die Tankstelle oben in Niedecken. Da gibt es sehr gute Teilchen meistens. Also vielleicht gibt es da eine Rosinenschnecke. Da fahre ich so ein bisschen drauf hin. Oder zur Not halt ein Mars. Aber Rosinenschnecke ist schon eigentlich so der Motivationspunkt. Was sagst du denn dazu?
Ja, 100 Kilometer ist natürlich ganz schön lange. Da würde ich jetzt erstmal fragen, was fährst du für einen Schnitt, damit ich weiß, was ist deine Belastungszeit ungefähr?
Mhm. Naja, man will natürlich immer einen 30er fahren. Kann schon sein.
Ja. Kann schon sein. Das heißt, du bist auf jeden Fall ja schon ein bisschen unterwegs.
Ja.
Ne? Das heißt, die Rosinenschnecke tatsächlich ist gar nicht mal so übel.
Oh. Ne?
Ja, also es ist ja immer wichtig, in der Sporternährung zu unterscheiden. Es geht ja nicht immer nur um, sage ich mal, gesunde Ernährung, sondern das, was du da in der Rosinenschnecke findest, sind erstmal Kohlenhydrate in Form von Zucker.
Mhm.
Und das ist jetzt während des Radfahrens gar nicht so verkehrt.
Mhm.
Das ist das, was wir brauchen. Und die Rosinenschnecke an sich hat jetzt auch nicht super viel Fett. Wir empfehlen immer so ein Verhältnis Kohlenhydrate, Fett 5:1, 6:1.
Mhm.
Und da passt die Rosinenschnecke ganz gut rein. Also die hat nämlich so auf 100 Gramm, hat die so 12 Gramm Fett und 50 Gramm Kohlenhydrate. Das heißt, ist eigentlich eine ganz gute Wahl von dir.
Okay, das ist doch sehr schön. Wie ist die Regel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, also ich wieg um die 88, 89 Kilo, ich bin nicht leicht. Ich fahre dann eben mit einem Puls von auf so einer Tour 128 oder so im Schnitt, würde ich jetzt mal sagen, irgend sowas um den Dreh. Wie viel Kohlenhydrate muss ich da eigentlich zu mir nehmen?
Also die allgemeinen Empfehlungen sind so, dass man 1,5 Stunden eigentlich locker ohne fahren kann.
Mhm. Also Hinweg ohne geht.
Hinweg ohne geht, ja. Aber spätestens dann solltest du eigentlich anfangen, was zu dir zu nehmen. Mhm. Ne? Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie lange die Gesamtdauer ist. Bei einer 100-Kilometer-Tour sollte man schon ein bisschen nach oben dosieren. Die allgemeinen Empfehlungen sind 30 bis 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Mhm. Das heißt, ich würde dir eigentlich empfehlen, die Rosinenschnecke ist ja dann vielleicht so nach einer Stunde 45 oder so, ne? Hm. Oder? Wenn du sagst, sie ist auf der Hälfte, ich weiß nicht.
Ja, kommt ungefähr hin. Also geht es erst bergauf, dann, da ist vielleicht ein bisschen mehr und zurück geht es dann wieder runter. Also,
okay, dann wird es höchste Eisenbahn. Ja. Aber da würde ich mich dann bei der 100-Kilometer-Tour eher auch schon am oberen Bereich orientieren. Also vielleicht dann in den letzten 2 Stunden auf jeden Fall so 40 bis 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu dir zu nehmen.
Was ist denn so in so einem klassischen Riegel drin? Wie viel Gramm Kohlenhydrate sind da so ungefähr drin?
Ja, das kommt jetzt drauf an, ob du jetzt von einem normalen Corny-Riegel sprichst. Nee, die haben in der Regel so ein bisschen umfangreicher, ja, ne? Ja. So ein richtiger, ja. Die haben in der Regel, einen Sportriegel, genau. Die haben in der Regel zwischen 30 bis 40 Gramm. Okay. Das ist also eigentlich schon ordentlich. Und dafür müsstest du dir dann eben für eine 100-Kilometer-Tour schon 2 bis 3 einpacken. Mhm. Wäre schon meine Empfehlung. Das heißt, die Rosinenschnecke allein tut's noch nicht, wenn du mich jetzt fragst.
Okay.
Die ist zwar dann gutes Auffüllen für die erste Hälfte, aber hinten raus wird's ja oft hart. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass es 100 Kilometer sind oder vielleicht auch mal mehr, sondern tatsächlich ist es oftmals auch ein energetisches Problem. Ja. Also nicht zögern, da auch noch einen Riegel auf Tasche zu haben und dann entsprechend nochmal nachzujustieren. Okay.
Dann gehe ich gleich nochmal zur DM. Jetzt ist aber die Frage, man will ja vielleicht dann auch, viele wollen ja auch nicht zunehmen, ne? Und die sagen, okay, ich habe jetzt den Kalorienbedarf gar nicht gedeckt, ich bin auch so ganz gut nach Hause gekommen. Ist das ein riskantes Spiel, wenn ich jetzt meinetwegen eine 120er Tour mache und am Ende die letzten 40, 50 Kilometer gar nichts mehr zufüttere? Was passiert denn, wenn ich in die Kohlenhydratschuld oder in eine Energieschuld komme? Was ist denn dann mit meinem Körper los?
Ja, das Ganze rächt sich eigentlich immer. Also das ist ein Phänomen, was ich ganz, ganz häufig in der Betreuung mit den Sportlern erlebe. Genau dieser Denkansatz, den du gerade beschrieben hast. Okay, ach, das passt schon, das ziehe ich noch durch, das drücke ich auch so rüber. Hm. Aber es holt einen ein. Und zwar im Sinne dessen, dass man meistens ein paar Stunden später in so eine richtige Fressattacke kommt, weil man merkt, der Körper ist halt schlau, der hat einen guten Feedback-Mechanismus, der signalisiert einem, boah, da habe ich einen echten Energiemangel. Und dann frisst man auf gut Deutsch einfach mal alles in sich rein. Mhm. Das ist ein häufiges Phänomen und tut sich dann im Endeffekt genau das Gegenteilige für die Körperzusammensetzung. Ne? Das hat in der Regel keine gute Auswirkung auf die Körperzusammensetzung. Da würden wir eher empfehlen, regelmäßige Zufuhr, um dann eben diese Völlereien zu vermeiden. Und das Thema Energiedefizit ist mir persönlich ein ganz, ganz großes Anliegen, weil es wirklich enorme Folgen haben kann, wenn man das Ganze langfristig praktiziert. Ne? Das nennt sich immer so Thema Energieverfügbarkeit. Wie viel Energie ist für das Gesamtsystem, für lebensnotwendige Prozesse zur Verfügung?
Ja.
Und wenn man das langfristig eben übertreibt und so, wie du gerade erzählt hast, jetzt immer hinten raus komplett leer läuft, dann hat das nicht nur kurzfristig für die Regeneration einen enormen negativen Einfluss, weil du brauchst einfach wirklich sehr lange, dich von der Einheit zu erholen. Und in der Regel willst du ja am nächsten Tag direkt wieder aufs Rad auch. Das merkst du total, dass du da wirklich einen extremen Stressreiz nochmal eben durch diese fehlende Energie gesetzt hast. Das ist Punkto 1, also die Regeneration ist auf jeden Fall verzögert. Und Punkt 2 ist, wenn du langfristig in diesem Energiedefizit bist, dann kann das dein komplettes Hormonsystem aus dem Gleichgewicht bringen. Mhm. Na? Klar, jetzt habt ihr wahrscheinlich hier auch viele Rennradfahrer, aber gerade auch für die Rennradfahrerinnen wäre es mir auch nochmal ein Anliegen, da wirklich darauf hinzuweisen, dass das wirklich energetisch so wichtig ist, sich zu versorgen, weil es sonst durch diese mangelnde Energie zu diesen Hormonproblemen kommen kann und dann infolgedessen Zyklusprobleme, Knochenmineraldichteverringerung, ne? Mhm. Also erhöhtes Verletzungsrisiko, all das sind so Folgen, die man ja zu erwarten hat, wenn man das wirklich übertreibt.
Okay. Übrigens haben wir einen erheblichen Teil weiblicher Hörerinnen. Das wächst. Also wir kommen tatsächlich, ich würde sagen, wir sind fast schon überproportional weiblich. Nicht in der Gesamtzahl, aber gemessen am Rennradmarkt, würde ich sagen, sind wir hier sind wir sehr fortschrittlich. Also bei der,
bin ich ja froh, dass ich hier bin, dann ist das doch umso besser.
Sagen zumindest unsere Statistiken, die wir ständig bekommen. Also das ist ja schon mal gut, aber deswegen der Hinweis umso wichtiger. Ne? Und das war mir jetzt gar nicht klar, weil ich komme mal zu was zurück, was du am Anfang gesagt hast. Die ersten anderthalb Stunden ohne sind gar kein Problem. Das ist ja so eine Denkschule, die sich weit verbreitet hat. Ich kenne viele Leute, die fahren nur nüchtern los. Ich habe das selbst auch schon oft probiert. Man erfährt eine Menge über sich selber, glaube ich, dabei, wenn man es ein bisschen beobachtet. Mhm. Für mich ist das überhaupt kein Problem. Ich kann auch 90 Kilometer ohne. Also wirklich, bin da relativ zäh, würde ich sagen. Habe wahrscheinlich immer die Speicher gut gefüllt oder was auch immer. Aber ist das einfach etwas, was man machen kann oder etwas, was sich vielleicht sogar bewiesenermaßen fürs Training auszahlt, ohne Energie zu tanken, loszufahren?
Die Studienlage ist da inzwischen relativ klar. Du hast bei einem nüchtern Training, wenn du jetzt morgens wirklich losfährst, direkt ohne Frühstück, sag ich jetzt mal morgens, ne? Und fährst nüchtern los, dann kannst du das machen auf dem Rad so bis zu einer Belastungsdauer von 1,5 Stunden. Aber du solltest darüber hinaus das nicht tun, weil es eben langfristig dein Hormonsystem crasht und auch zu geringeren, zum Beispiel bei Männern, Testosteronwerten führen kann, verringerter Libido. Ich weiß nicht, ob man darauf Lust hat. Aber das sind alles so Side-Effekte, die auftreten können. Und wie gesagt, die Regeneration ist wirklich extrem beeinflusst. Das heißt, man kann das machen. Es gibt Effekte auf den Fettstoffwechsel, die wir haben durch das nüchtern Training. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel Kohlenhydrate zuführen, haben wir ja auch immer einen Anstieg von Insulin. Ne? Und Insulin, um eben die Kohlenhydrate einzulagern, wird benötigt. Insulin wiederum hemmt den Fettstoffwechsel. Ja. Das ist ja der Grund, warum man jetzt letztendlich dann sagt, okay, machen wir mal eine nüchterne Einheit. Auf Zellebene gibt's da super Effekte, ne? Also man sieht da eine erhöhte Fettoxidationsrate und so weiter. Aber
das heißt, Fett wird verbrannt, kann man sagen,
so, für die Leiden. Genau. Ja. Also Fett wird verbrannt. Ja. So. Aber was halt manchmal dann fehlt oder ausstehend ist, wirklich der direkte Übertrag. Nur weil ich eine erhöhte Fettverbrennung habe, habe ich da auch eine automatisch verbesserte Performance. Und das lässt sich so mit Jein beantworten. Mhm. Also deswegen würde ich das immer empfehlen, nur dosiert anzuwenden. Mhm. Ja, also man kann das mal machen, aber man sollte das nicht in seine Daily Routine einbauen, immer nüchtern irgendwie da loszuballern. Langfristig fährt man eben da auch das Risiko, in so ein Energiedefizit zu kommen. Und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Okay. Also würde ich dir auch nicht raten, also, die 90 dann immer ohne zu machen.
Das mache ich natürlich auch nur im Ausnahmefall. Wie gesagt, die Rosinenschnecke lockt ja dann doch auch als Motivation. Okay, was gehört denn aus deiner Sicht so in eine Trikottasche rein? Also klassischerweise haben wir alten weißen Männer ja eine Banane dabei und ein Silberling. Das kann dann vielleicht sogar eine Stulle sein, in Alufolie eingepackt. Käsebrot oder sowas, ja. Oder tatsächlich ein Stück Streuselkuchen. Das gibt's ja alles. Ich war mal in Israel unterwegs, da haben die bei so einem Club sich wunderbare Hummus Pita-Sandwiches eingepackt mit Limette und so. Das war sehr gut, auch als Silberling. Aber was würdest du raten? Was sollte man so dabei haben? Kann man das allgemein sagen?
Ja, kann man schon. Also ich meine, man muss ganz klar nochmal betonen, Hauptenergiequelle bei den Ausfahrten sind Kohlenhydrate. Mhm. Das heißt, es sollte auf jeden Fall was Kohlenhydrathaltiges sein. Was wir jetzt nicht brauchen, sind irgendwie Nüsslein oder so. Ja, also viele sagen, ja, ich snack dann zwischendrin Nüsse. Würde ich nicht empfehlen, weil es ist, Nüsse enthalten überwiegend Fett und was wir brauchen unter Belastung sind Kohlenhydrate. Mhm. Beim Rennradfahren ist es aber jetzt zum Beispiel anders als beim Laufen. Wir haben halt eben dadurch, dass wir auf dem Rennrad sitzen, nicht diese hohe Belastung für den Magen-Darm-Trakt. Ja. Das heißt, die Verdaulichkeit von gewissen Lebensmitteln, die ein bisschen mehr Fett enthalten, ist in der Regel auch besser. Ne? Also wenn ich auf dem Rennrad bin, kann ich zum Beispiel, könnte ich auch ein Käsebrot essen, währenddessen ich das beim Laufen nicht könnte, weil das einfach eine zu hohe Belastung für den Magen-Darm-Trakt wäre. Ja. Das heißt, du fährst jetzt gar nicht so schlecht damit, die Stulle dir einzupacken, wenn dann das Verhältnis stimmt. Mhm. Ne? Also wichtig wäre jetzt vielleicht nicht, den fettreichsten Käse dir darauf zu knallen und dann nochmal einen Zentimeter Butter. Mhm. Ja, wenn du ein gutes Brot hast mit ein bisschen Käse, da spricht überhaupt nichts gegen, oder auch die genannte Hummus-Pita-Variante. Mhm. Na, also ist empfehlenswert. Sogar gerade auf dem Rad kann man eher sagen, es ist sogar gut, wenn wir auch eine kleine Fettquelle dabei okay. haben. Denn in der Regel sind wir ja länger unterwegs. Wenn wir halt eben das kombinieren, die Kohlenhydrate mit ein bisschen Protein, mit ein bisschen Fett, mhm. dann ist die Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel auch so ein bisschen konstanter. Ne? Das heißt, wir haben nicht so diese Peaks ja. und dann so einen Crash, sondern wir haben eine langfristigere Energieversorgung. Und das ist ja das, was wir in der Regel auch haben wollen.
Okay, das klingt aber ja alles ganz entspannt, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, das stimmt. Also wie gesagt, man sollte es wirklich mit dem Fett nicht übertreiben. Mhm. Das merkt man, wenn man dann vor allem intensiver fahren mhm. will. Ne? Das merkt man, wenn man jetzt irgendwie Intervalle oder so dann da knallen will. Dann geht es mir zum Beispiel so, dass ich wirklich dann doch eher auf ein Rosinenbrötchen setze. Also ich bin zum Beispiel auch ein totaler Rosinenbrötchen-Fan. Ja. Ich liebe Rosinenbrötchen. Ich könnte die zu immer und zu jeder Tageszeit könnte ich Rosinenbrötchen essen. Von daher, ich kann das total nachempfinden mit der Rosinenschnecke. Würde ich dann auf eine Laugenbrezel, Rosinenbrötchen oder eben doch eine Banane oder einen Riegel mit Haferflocken Basis zurückgreifen. Ne?
Weißbrot finden ja ganz viele, die sich mit dem Thema Fitness und Sport beschäftigen, ganz, ganz schlimm. Es gibt Leute, die durch die Gegend rennen und sagen, das ist Sünde. Aber das, was du gerade gesagt hast, das klingt dann anders.
Ja, das ist halt immer das Problem. Ne? Also man muss unterscheiden zwischen Sporternährung und Alltagsernährung. Das ist ganz wichtig. Also ich bin auch jemand, der im Alltag dann ganz klar auf das Vollkornbrot setzt und auf die Vollkornbrötchen. Aber man muss immer sehen, in welchem Kontext man sich befindet, so wie das mit vielen Dingen im Leben ist. Mhm. Und da ist es nun mal so, dass gerade Vollkornprodukte enthalten ja Ballaststoffe und die wiederum sind eben ja unter Belastung eher hinderlich für den Magen-Darm-Trakt, weil die eine sehr lange Magenverweildauer haben, also ja, da einfach lange rumliegen und wir wollen ja schnell Energie haben, ohne den Magen-Darm-Trakt zu belasten. Und von daher ist unter Belastung spricht absolut nichts gegen ja eine Rosinenschnecke oder auch ein Rosinenbrötchen, wenn denn verträglich. Na, es gibt natürlich Leute, die jetzt irgendwie mit Gluten was zu tun haben, die sollten das natürlich nicht wählen. Aber ansonsten, das ist, versteht sich von selbst. Aber ansonsten spricht tatsächlich unter sportlicher Belastungssituation nichts dagegen. Wichtig wäre nur, dass nicht der ganze Tag so aussieht. Ne? Also, dass du dann zumindest im Nachgang in der Regenerationsmahlzeit dann eben ein bisschen was Nahrhafteres hast, ne? Wo dann eben auch ein erhöhter Gehalt an Mikronährstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen drin ist.
Das ist jetzt ein guter Punkt. Wenn ich unterwegs bin, sollte ich dann auch auf Dinge achten wie Vitamine, Magnesium, also das, was in dem Kleingedruckten mehr oder weniger drin steht? Oder reicht es, wenn ich zu Hause und abends beim Abendessen im Restaurant und so viel Gemüse und viel Obst zu mir nehme? Reicht es als Speicher aus für den Körper oder muss ich das in der Belastung auch tun?
Ja, das ist relativ klar. Es gibt bislang keine Evidenz dafür, dass Mikronährstoffe unmittelbar in der Belastung einen Performance-Benefit haben.
Okay.
Da ist wirklich primär die Verfügbarkeit von Energie relevant und natürlich Elektrolyte, also in Form vor allem von Natrium, ne? Also Salz. Mhm. Das würde ich immer empfehlen. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt fertige Riegel kauft oder auch Gels zu sich nimmt, dann ist da ja auch immer in der Regel eine gewisse Salzmenge drin. Ja. Und das würde ich eben empfehlen, wenn du jetzt davon sprichst, dass du dich selber versorgst mit Stulle und Co., dann müsstest du zumindest schauen, was ist denn in deinem Getränk. Und da würde ich dann empfehlen, ein Viertel Teelöffel Salz auf einen Liter ungefähr ist da die Empfehlung, das noch extern zuzufügen, damit du eben erstens die Aufnahmefähigkeit des Wassers verbesserst, ne? Weil Salz bindet das Wasser besser im Körper und damit es nicht so durchläuft und du irgendwie ständig einen Stopp machen musst, sondern damit der Körper das auch aufnehmen kann. Ja. Dass das eben im Gleichgewicht bleibt, dann Elektrolythaushalt. Aber das ist eigentlich relativ eindeutig, dass das sich unter Belastung nicht bewährt, sondern es geht eher darum, einen allgemein guten Zustand mit Mikronährstoffen zu haben, aber den dann bitte eher in der alltäglichen Ernährung decken.
Ja,
ja.
Das können wir jetzt mit Tabletten machen und mit allen möglichen Supplements, wie es so schön heißt. Oder wir essen, jetzt sage ich mal, gleich klingelt es bei mir an der Tür, die Bio-Kiste kommt mit Paprika, saisonalem Gemüse, leuchtende Farben. So, was muss ich jetzt tun als Sportler? Ist doch super effizient, wenn ich mir so ein Hightech-Produkt im Sporternährungsladen kaufe und das Gemüse weglasse. Schnibbeln ist ja auch eher mühselig.
Ja, also kann ich ganz klar beantworten. Immer Food first. Ne? Also immer echte Lebensmittel bevorzugen. Mhm. Ja, deswegen die Gemüsekiste, die du da ansprichst, ist optimal, denn du kannst über die Tabletten nicht alles zuführen, was auch noch sonst so Schönes in dem Gemüse drin ist. Mhm. Ich sprach gerade schon mal von Ballaststoffen, super wichtig, auch so sekundäre Pflanzenstoffe. Wenn man da isolierte Mikronährstoffe in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nimmt, die sind da alle nicht drin. Mhm. Ja, mhm. Der Körper funktioniert auch nicht so, dass er sich von einzelnen Supplements dann da ernähren kann, mhm. sondern er braucht eben auch gewisse Faserbestandteile der Pflanzenstoffe, um zum Beispiel ein funktionierendes Magen-Darm-System zu haben. Mhm. Von daher empfehle ich immer, eine wirklich sehr Obst- und Gemüsereiche Kost mhm. an den Tag zu legen und dann gezielt, wenn dann Mikronährstoffmängel vorliegen oder ein erhöhter Bedarf, das zu supplementieren, was wirklich notwendig ist. Na, also man sagt immer Food first, but not only. Mhm. Also das ist so, gibt es jetzt gerade wieder so ein neues Paper, was draußen ist, weil man sagt ja immer, ja, man kann das auch so decken, den Bedarf, aber man weiß natürlich auch als Sportler, manchmal ist es auch einfach schwierig, gewisse Mikronährstoffe dann in der alltäglichen Ernährung zu decken. Mhm. Und deswegen kann man sagen, okay, wenn man zum Beispiel als Frau weiß, man hat einen Eisenmangel, ne, oder ist da kritisch unterwegs, mhm. Dann kann man das auch supplementieren. Mhm. Aber eben dann immer individuell schauen und ich würde eigentlich abraten von so einem Multikomplexpräparat. Oftmals ist es einfach rausgeschmissenes Geld, muss man so sagen. Dann lieber ganz gezielt anwenden. Mhm.
Guter Punkt. Rausgeschmissenes Geld. Kommen wir nochmal zurück zur Tankstelle in Niedecken. Ich sag's jetzt einfach mal. Da gibt's auch eine Kaffeemaschine. Und wir beiden haben ja schon mal gesprochen über Koffein. Es gibt auch Gels, immer mehr Gels, zumindest scheint es mir so zu sein, die Koffein enthalten. Und ich habe mir gemerkt, eigentlich brauche ich gar nicht mehr trainieren zu gehen. Ich muss eigentlich nur noch Kaffee trinken, das ist schon gut für mich, um die Kondition zu steigern. Nee, Spaß beiseite. Der Kaffee zwischendurch oder eben das Gel, was vielleicht ein bisschen besser dosierbar ist, würdest du das empfehlen?
Ja, das kann auf jeden Fall Sinn machen. Ich meine, Koffein ist ja einer der wenigen Stoffe, der nachweislich eben die Performance steigern kann. Und dann gerade, wenn man auf der Hälfte so einer 100-Kilometer-Tour ist, kann da Koffein einfach nochmal dafür sorgen, dass der Wachheitszustand erhöht wird. Mhm. Auch hier zeigt sich in Testungen, Studien, bei Gabe von Koffein ist einfach eine erhöhte Ausdauerleistungsfähigkeit vorhanden. Mhm. Auch noch ein anderer Effekt verbessert auch noch die Aufnahme von Kohlenhydraten. Mhm. Also, das heißt, Kombination Rosinschnecke mit Kaffee sorgt nicht nur dafür, dass du eben wacher bist, sondern auch dafür, dass die Rosinschnecke besser in der Muskulatur ankommt, sag ich jetzt mal. Und infolgedessen hast du dann nochmal richtig Power für die zweite Hälfte der Strecke. So. Also das kann man schon empfehlen. Mhm.
Also ich finde es schön, dass ich doch wieder alles richtig mache. Aber seit meinen frühen Tagen, ich bin ja jetzt schon alt, ich habe mich früher zum Radfahren motiviert mit dem Weizen hinterher. Ich habe gesagt, wenn du den Berg jetzt noch fährst, dann trinkst du heute Abend ein schönes, kaltes Weizen oder drei.
Oder drei, ja. Das ist genau das ist der Punkt.
Und?
Drei wären wahrscheinlich dann nicht so der Hit, weil Alkohol tatsächlich, wer hätte es gedacht, sich negativ auf die Regeneration auswirkt und einfach dazu führt, dass du länger brauchst, dich von der Einheit zu erholen, aber auch deine Schlafqualität negativ vor allem beeinträchtigt. Also REM-Schlafphase, also Tiefschlafphase und REM-Schlaf ist negativ beeinträchtigt. Auch die Einschlafdauer, also bis man wirklich in den Schlaf findet, kann verschlechtert sein. Auch wenn man sogar manchmal das Gefühl hat, oh, ich schlafe ja schneller ein, weil ich irgendwie leicht einen Tee habe. Die Schlafqualität ist enorm herabgesetzt. Also ich beobachte das immer wieder. Ich track auch immer hier auch nachts und so weiter meine Herzfrequenz und sehe dann auch ganz klar, wenn ich auch mal ein Glas getrunken habe oder so, das wirkt sich unmittelbar aus.
Das eine Glas oder das dritte?
Das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Nee, aber
wie wäre es bei mir? Also wäre es schon mit dem ersten ein Problem? Oder?
In der Regel wird es wahrscheinlich ein Glas nicht so dramatisch sein, aber schon ab dem zweiten, also es gibt, es ist immer schwierig, so genau zu benennen, aber ein Liter Bier, da gibt es halt eben Untersuchungen zu, dass sich das negativ auswirkt. Das heißt, wenn du vielleicht, einen Kölsch trinkst, dann ist das vielleicht nix. Mhm. Aber du solltest es vielleicht auch bei einem Kölsch oder einem 0,3 Hefeweizen vielleicht belassen.
Zerstöre ich mir damit meinen Trainingserfolg? Wenn ich das jetzt immer mache, also wenn ich jetzt nach jeder 100er Runde, Dienstag, Donnerstag und Sonntag mit den Jungs in der Kneipe erstmal 6 Kölsch-Tische. Ist das für meinen Trainingserfolg eine Gefahr?
ja, kann durchaus eine Gefahr sein, weil du eben zum Beispiel eine schlechtere Auffüllung auch der Kohlenhydratspeicher wieder hast. Also das verzögert das. Die Muskulatur vor allem, also Muskelproteinsynthese spricht man von, also einfach Neubildung von Muskelproteinen und Wiederherstellung, dass die Muskulatur geschmeidig bleibt, das alles ist, kann eben bei einem hohen Alkoholkonsum negativ beeinflusst sein. Mhm. Wenn du das einmal die Woche machst oder auch immer nur mal bei einem Kölsch belässt, alles kein Thema. Aber jetzt, ja, ich weiß, es ist schwierig, aber wenn du jetzt täglich dann da eben dein Liter Bier zu dir nimmst, dann würde ich schon sagen, dass es nicht leistungsfördernd ist.
Nach dem Sport lieber ein Proteinshake oder was?
Jein. Alle fokussieren sich immer aufs Protein. Auch hier sind wieder die Kohlenhydrate entscheidend. Mhm. Ne? Aber eben in Kombination mit Protein. Mhm. Das darf halt eben nicht vergessen werden. Also ich sage immer, eine gute Regenerationsmahlzeit hat immer drei Komponenten auf dem Teller. Komponente 1 ist das, was jetzt gleich bei dir angeliefert kommt. Viel Buntes, ja, Mikronährstoffe. Weil natürlich gehen die auch über den Schweiß verloren während der Aktivität. Kohlenhydrate und Proteine. Mhm. Also man kann sich seinen Teller angucken und wenn da jetzt zum Beispiel drauf ist, ich sage jetzt, mach mal ein klassisches Beispiel, eine Pasta mit Ratatouille, also mit Gemüse und Tomatensauce. Was würde dann fehlen?
Eiweiß.
Richtig, das heißt, da müsste noch was zu. Hm. Ja, dann ist es eine gute Regenerationsmahlzeit. Also da müsste jetzt noch irgendwie, sag jetzt mal, Hähnchen zu, Tofu zu, Feta-Käse, Mozzarella. Ja, also irgendeine Form von Proteinen, um halt eben auch die Muskulatur in der Regeneration zu unterstützen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Aber primär bist du natürlich, gerade wenn du vom Rad kommst, total entleert in deinen Kohlenhydratspeichern. Die gilt es halt wieder aufzufüllen.
Okay. Okay, aber es gibt ja Menschen, die sklavisch quasi den Shake schon da stehen haben und sofort einen halben Liter oder einen Liter reinhauen.
Ja, das kann man machen, muss man nicht. Ne? Ist ein klarer Fall von, ist auch falsch priorisiert. Also ich würde mir immer zu dem Shake eher erstmal noch eine Banane oder einen Riegel essen, ne, Kohlenhydrate, und dann einen Shake trinken. Ja, wenn das dann schnell gehen muss. Also so wäre die Reihenfolge, weil die Kohlenhydrate tatsächlich noch wichtiger sind. Ne? Auch in der Anpassung an das Training, also Kohlenhydrate, Insulin, Ausschüttung, und Insulin ist wiederum ein wichtiger Trigger für Trainingsanpassungen und auch Muskelaufbau tatsächlich.
Okay.
Ja, erst den Riegel, dann den Shake, so wäre meine Empfehlung. Oder aber, man braucht nicht unbedingt einen Shake, wenn man weiß, zu Hause gibt es jetzt direkt eine vollwertige Mahlzeit, dann brauche ich keins von beiden, dann kann ich auch direkt die vollwertige Mahlzeit essen. Wenn ich aber weiß, ich habe noch 1,5 bis 2 Stunden, bis überhaupt was Richtiges gibt, würde ich auf jeden Fall auf so eine schnell verfügbare Variante wie ein Shake oder sowas zurückgreifen. Mhm. Also man kann sich ja den Proteinshake auch mit Kohlenhydraten kombiniert anmixen. Mhm. Also ich könnte ja da auch im Shaker vielleicht noch eine Banane und Haferflocken reinwerfen. Ja. Oder aber ich habe Maltodextrin in purer Form da und packe das noch in den Shake. Mhm. Das geht natürlich auch.
Okay. Ne? Also wir sind sehr praxisnah. Ich war am vergangenen Wochenende bei Paris-Roubaix und habe danach mit dem sportlichen Leiter und Performance-Manager einer Mannschaft gesprochen, die sich extrem entwickelt hat im Laufe des letzten Jahres. Eike Fischberg heißt er, der ist bei Intermarché, Vanti-Goubert, super schwieriger Teamname. Die hatten 5 Fahrer unter den ersten 20 im Ziel. Und das hätte niemand erwartet, dass sie so auftreten. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn das? Was sind denn die Gründe dafür? Der hat mir ein ganzes Paket genannt, aber ein Drittel, sagt er, seines Erfolgs und seines Ansatzes ist, der ist sehr sportwissenschaftlich getriggert, ist Sporternährung. Das hat mich erstmal stutzig gemacht, weil ich dachte, naja, die Jungs, die da fahren, die sind ja schon alle seit ein paar Jahren im Metier, aber er sagte, naja, die haben ihre Lebensgewohnheiten eigentlich völlig angepasst oder verändert jetzt, weil sie gemeinsam sich einem neuen Ziel verschrieben haben und deswegen eine viel detailgetreuere Steuerung ihres Alltags sozusagen zulassen. Ja? Was kann das bedeuten? Also gibt es am Ende bei jemandem, der sportlich erfolgreich sein will, wird dem wirklich jedes Gramm morgens, mittags, abends zwischendurch vorgeschrieben, was er zu essen hat, die Nutella weg, das alkoholfreie Bier ersetzen durch einen Kamillentee? Also was steht dann da drin, wenn man jemanden wirklich, so sagen wir mal, tunen möchte?
Ich kann mir gut vorstellen, dass vor allem erstmal die Lebensmittelauswahl rund ums Training verbessert worden ist, weil wenn man uns jetzt hier so zugehört hat, könnte man auch denken, ach, Hauptsache Kohlenhydrate, 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 ne? In Form von Gels, Riegeln und Co. Aber wir haben halt eben ja auch gerade schon gesagt, wir brauchen auch echte Lebensmittel. Und da ist es halt wichtig, dass die Hauptmahlzeiten, also Frühstück, Mittag, Abend, entsprechend stimmen. Mhm. Ja, und oftmals, ich mache es gerne an diesem Frühstücksbeispiel fest, sieht man eben, dass morgens zu wenig Kohlenhydrate zum Beispiel zugeführt werden. Mhm. Ja. Viele essen gerne Avocado und Ei. Und dann gibt's dazu aber nur eine Scheibe Brot und viel Ei oder Rührei. Mhm. Ja. Das ist dann irgendwie viel Fett, ja, weil Avocado hat Fett, Ei hat Fett und es sind ein paar Kohlenhydrate. Und wenn man schon anfängt bei solchen kleinen Stellschrauben, so kann ich es mir jetzt vorstellen, bei den Fahrern eben zu sagen, du brauchst für dich ausgerechnet die Summe an Kohlenhydraten morgens, die Summe mittags und die abends und das Gleiche eben auch fürs Protein, ja, dann kann man da einiges optimieren. Denn es gibt ja in der Sporternährung ja schon die Möglichkeit, die Ernährung zu individualisieren, mhm, denn man konzentriert sich immer auf die Angaben pro Kilogramm Körpergewicht. Jeder Fahrer hat ja ein anderes Gewicht und ist auch ein anderer Typ, mhm, und braucht dementsprechend auch unterschiedliche Mengen. Das heißt, es können nicht alle das Gleiche essen. Der eine ist vielleicht überversorgt und hat dadurch vielleicht 1-2 Kilo zu viel. Der andere ist unterversorgt und dem täte es sogar besser, 1 Kilo mehr zu wiegen, 1 Kilo mehr Muskelmasse vielleicht sogar zu haben, mhm, weil er dann noch mehr Bums hat, vielleicht auch am entscheidenden Berg, mhm, ja. Und gerade hier kann ich mir vorstellen, dass da optimiert wird, was einfach das Verständnis angeht für richtige Portionsgrößen, mhm, und eben diese Tellerzusammensetzung, die ich schon angesprochen hatte. Mhm. Ne? Immer diese 3 Komponenten auf dem Teller zu haben, Kohlenhydrate, Proteine plus was Buntes. Mhm. Ne? Ganz wichtiger Aspekt wird sicherlich auch die Versorgung im Training sein. Mhm. Also mhm, gerade hier kann man eben im High-Performance-Bereich weit höhere Mengen trainieren. Mhm. Ne? Die Aufnahmefähigkeit des Darms ist ja trainierbar. Wir sprachen jetzt für einen Autonormalverbraucher von 30 bis 60 Gramm pro Stunde. Mhm. Wenn ich wirklich so lange Dinger mache, auch im hohen Intensitätsbereich, dann brauche ich eher 90 bis sogar vielleicht 120 Gramm Kohlenhydrate, ja, pro Stunde. Mhm. Ja? Das sind Dinge, da kann ich als Teammanager, als Ernährungsbetreuer eben eingreifen und den Fahrern entsprechende Verpflegung zur Verfügung stellen, verschiedene Kombinationen ausprobieren von verschiedenen Kohlenhydraten, weil jeder kommt auch mit unterschiedlichen Präparaten anders zurecht. Mhm. Ich sage jetzt mal Maltodextrin, Glucose, Fructose oder vielleicht Isomaltulose. Das sind alles jetzt so verschiedene Kohlenhydratquellen, mhm, die man ausprobieren kann unter Belastung. Ich glaube, da ist viel Spielraum, dann der Einsatz von Koffein gegebenenfalls, haben wir angesprochen. Also man kann da schon einiges machen und es freut mich dann immer wieder, solche Beispiele zu hören, die du jetzt gerade erzählst, mhm, denn das ist ja immer dieses klassische Beispiel, aber ich nenne es trotzdem nochmal. Ich sag mal, im Motorsport würde ja auch keiner auf die Idee kommen, auf einmal mit einem falschen Sprit zu fahren. Ne? Ja, also ich meine, es bringt ja nichts, wenn die Reifen gerade stehen und alles hochgetunt ist, der Motor, und dann fehlt der Sprit. Ja. So, und so ist es ja auch. Die Athleten, die Radfahrer trainieren wirklich Unmengen an Stunden, sitzen die auf dem Sattel in der Woche. Und wenn es dann eben an so Themen scheitert wie der Energieversorgung und da auf einmal jemand ist, der sagt, pass mal auf, hier kannst du nochmal an der Schraube drehen und hier nochmal das verbessern, mhm, dann denkst du auf einmal, wow, ich habe ein ganz anderes Energielevel. Ne? Und gerade dieses Thema Kohlenhydrate ist, ja, ist einfach unterschätzt. Das merke ich auch immer wieder. Man denkt, man isst genug, aber am Ende sind es oft mehr Fettquellen, die man zu sich nimmt. Und das ist dann gar nicht so leistungsfördernd.
Ich fühle mich jetzt total bestärkt, muss ich sagen. Ich habe so Lust auf die Rosinenschnecke. Aber jetzt wollte ich dir mal die Gelegenheit, du hast dich selber noch nicht getraut, glaube ich, zur Eigenwerbung geben, weil das würde jetzt hier ganz gut passen, glaube ich, oder?
Ja, genau. Also ich habe jetzt gerade schon angesprochen, dass die Alltagsernährung eine wesentliche Rolle auch spielt. Und hier habe ich gemeinsam mit Jana Borosch, das ist meine Partnerin, ein kleines eigenes Unternehmen auch gegründet inzwischen sogar, Where's the Food, mhm, Sports Nutrition. Und wir kreieren immer wieder Kochbücher für Ausdauersportler. Mhm. Und damit sind natürlich vor allem auch die Radsportler angesprochen. Und da findet man dann wirklich von uns konzipierte Gerichte für vor und nach der Belastung. Mhm. Ja. Und auch Snacks für vor und während der Belastung. Also auch sowas wie Rice Cakes, ne, okay, die man sich dann in Alu gut mitnehmen kann. Mhm. Oder vielleicht auch in einer nachhaltigen Variante.
Alu kann man wiederverwenden.
Ja, dann ist auch sehr gut. Sehr gut. Nein, also wirklich, wir haben halt gemerkt, okay, da ist irgendwie der Bedarf da. Die Leute, ja, jeder beschäftigt sich mit dem Thema, aber wie soll das am Ende auf dem Teller aussehen? Und hier haben wir einfach gesagt, okay, warum machen wir das nicht mal einfach? Wir wissen, wie es geht und wir mögen gerne kochen und haben diese Leidenschaft kombiniert und haben eben gesagt, okay, wenn du jetzt wirklich wenig nachdenken willst, wenig Zeit auch hast, weil das ist auch meistens so unter Sportlern, dann schau in unsere Bücher rein. Wir haben sogar 3 Stück an der Zahl inzwischen schon und da findest du dann Rezepte und kannst aufschlagen, okay, ich brauche jetzt was für vor der Belastung und ich habe eher eine Low-Intensity-Einheit oder eine High-Intensity-Einheit. Ja. Auch da unterscheiden wir nochmal mit den Mengenangaben und dann kannst du wirklich schauen, okay, heute ist nur locker 2 Stunden, nehme ich das. Heute ist hart, 120 Kilometer, nehme ich High-Intensity oder aber ich habe vielleicht auch Intervalle drauf, dann nehme ich auch High-Intensity, weil da ist die Verfügbarkeit von mehr Kohlenhydraten nochmal umso wichtiger. Mhm. Und dann, zack, findet man bei uns direkt die Rezepte dafür und das Gleiche eben im Anschluss für Post-Workout, wo dann eben die Rezepte so konzipiert sind mit Kohlenhydraten und Proteinen.
Wie finden wir das Ganze?
Das findet ihr unter Where's the Food ohne Apostroph, also .de oder wir haben auch einen Instagram-Channel WTF-SportsNutrition.
Mhm, sehr schön.
Da kann man uns gerne folgen und da liefern wir auch immer mal wieder ja so kleine Tipps und Tricks zur Versorgung und Training. Und
jetzt verstehe ich auch, was WTF heißt. Ich habe da ganz lange drüber nachgedacht. Jetzt weiß ich es.
Ja, where's the food? Ja. Und das Food findet man bei uns. So.
Okay.
Das ist die Antwort, genau.
Sehr gut. Besser als, jetzt sage ich es einfach mal, dass ich habe zum Beispiel den Standard, den Klassiker von Konopka hier auch im Schrank stehen. Ist, glaube ich, sehr gut, um viel zu verstehen, aber es ist nicht so leicht in der Praxis dann wiederum anzuwenden, wenn man nicht den ganzen Tag sich mit Sport auseinandersetzt. Da würde ich sagen, klingt mir das deutlich praxisorientierter. Jetzt ist aber mal noch zum Abschluss eine Frage. Wenn wir jetzt Hörerinnen und Hörer haben, die sagen, boah, ich bin jetzt angetriggert und ich will jetzt auch was rausholen. Ich habe auch die Performance von Intermarché Vanty-Goubert am Wochenende gesehen oder so. Was Pia hier gesagt hat, ergibt total Sinn. Rosinenschnecke, aber es muss ja noch ein bisschen mehr sein. Ab wann, würdest du sagen, ist es Zeit, tatsächlich sich Ernährungsberatung zu holen? Wie kann man das eigentlich machen? Also wenn ich jetzt als Hobbysportler unterwegs bin, dann zum Ernährungsberater oder Ernährungsberaterin gehe, das sind ja meistens Leute, die eher auf adipöse Menschen schauen und so. Die haben ja andere Themen. Aber ab wann würde es Sinn machen und wo findet man jemanden, der einem da tatsächlich auch so tagebuchmäßig und so weiter helfen kann?
Gute Frage. Letztendlich macht das natürlich für jeden Sinn, der mal wissen möchte, wie ist überhaupt meine Versorgungssituation, ne? Eine Ernährungsberatung. Aber spätestens dann, wenn ich irgendwie anstrebe, auch ja eine Tour vor mir habe, ich nenne es mal Wettkampf, eine Challenge vor mir habe, wo ich einfach sage, okay, hier ist auch wichtig, dass ich auf Tag X auch gut versorgt bin und da am Start stehe und auch meine volle Leistung abrufen kann. Mhm. Da macht es auf jeden Fall Sinn, sich jemanden zur Rate zu ziehen, mhm. ne? Weil der nochmal einen anderen Blick drauf hat. Wenn ich jetzt hobbymäßig unterwegs bin und es läuft alles und ich befolge vielleicht auch einige der Dinge, die wir gerade besprochen haben und fahre ab und an mal Rennrad, würde ich sagen, braucht man nicht gleich einen Ernährungsberater. Aber spätestens dann, wenn es ja ein bisschen ambitionierter wird, macht es definitiv Sinn. Mhm. Oder wenn ich eben merke, ich fühle mich müde, ich fühle mich träge, ich habe vielleicht sogar irgendwie oft Stimmungsschwankungen, dann kann das auch ein Thema der Energieversorgung sein. Und hier könnte man dann auch mal einen Experten zur Rate ziehen. Also wir bieten tatsächlich auch Sporternährungsberatung an. Mhm. Wir bieten Gruppencoachings an. Wir bieten aber auch Individualberatung an, wo wir dann eben wirklich ganz explizit schauen, wie ist der Ist-Zustand, was kann man verbessern und geben dann wirklich auch praxisnahe Tipps raus. Das ist uns immer wichtig, soll umsetzbar sein. Mhm. Und Ernährung hat ja auch immer einen sozialen Aspekt. Das heißt, bei uns ist auch so klassische 80-20-Regel, ne? Die Basisernährung muss stimmen und die Rosinenschnecke ist dann aber auch mal in Ordnung. Mhm. Ansonsten empfehle ich wirklich auch immer ganz explizit nach Sporternährungsberatung zu googeln, weil Ernährungsberatung pauschal, wie du eben sagst, zielt dann eher auf Gewichtsreduktion, Diätetik ab.
Ja.
Und da wäre man dann in der Regel nicht so gut beraten. Mhm. Ja.
Jetzt schließen wir noch ab hier mit einer Sache, die kommt mir gerade in Erinnerung. Ich habe mal gelesen, dass die bei TSG Hoffenheim beim Fußball auf jeden Fall abends keine Gummibärchen essen dürfen. Irgendwie wegen Verletzungsprävention, da hätte man irgendwelche Zusammenhänge gefunden. So ist es in meiner Erinnerung geblieben. Was mit der Rosinenschnecke? Also ich gehe jetzt gleich trainieren und ich nehme noch eine mit und um 11 Uhr heute Abend haue ich mir noch eine Rosinenschnecke rein mit ganz viel Zucker. Gute Idee oder nicht? Vorm Schlafen. Also ich gehe danach nicht in die Disco.
Ja, dann beantworte ich das mit Nein. Also keine gute Idee, denn das, was wir am Abend essen, unmittelbar vom Schlafen beeinflusst wieder unsere Schlafqualität. Schlaf ist das wichtigste Regenerationstool überhaupt und wenn wir den Schlaf negativ beeinflussen, dann können wir auch gleich alles sein lassen. Da sehe ich halt eben immer wieder große Fehler und da würde ich immer raten, dass die letzte Mahlzeit mindestens, letzte Nahrungszufuhr mindestens eine Stunde entfernt vom Schlafen gehen liegen sollte. Und die Rosinenschnecke wäre jetzt vielleicht dann eine Stunde, eineinhalb Stunden vorher sogar noch in Ordnung, denn es gibt da Untersuchungen, die zeigen, dass schnell verfügbare Kohlenhydrate sich sogar eher positiv auf die Schlafdauer auswirken. Mhm. Es gibt aber auch, also es ist nicht so ganz abschließend geklärt, es gibt aber auch Studien, die dann zeigen, okay, wenn man so viel Zucker nimmt, einigen bekommt es eben auch nicht. Das heißt, die Empfehlung wäre hier tatsächlich, das auch wieder zu kombinieren. Kohlenhydrate plus Proteine, um so eine langsamere Aufnahme zu haben und nicht nachts irgendwie durch einen hohen Blutzuckerspiegel beeinträchtigt zu werden. Mhm. Die Rosinenschnecke unter Belastung macht definitiv mehr Sinn als am Abend. Da würde ich auf jeden Fall eher nochmal auf einen Joghurt-Quark mit ein bisschen Müsli oder sowas zurückgreifen und ein Stück Obst. Das tut's dann eher, genau.
Okay, super. Ich bin sehr froh, dass wir gesprochen haben. Ich bin umso erfreuter, dass meine, ja, über Wissenschaft ist es ja nicht, ist ja Eigenbeobachtung, die Liebe zur Rosinenschnecke sich hier auch von der Deutschen Sporthochschule sozusagen zertifizieren lässt. Ich werde demnächst mal auf ein Siegel hinarbeiten. vielen Dank, Pia. Das war Pia Jensen. Es war sehr schön, dass wir gesprochen haben nach einer langen Vorlaufzeit und ich wünsche dir auf dem Rennrad viele gute Stunden
und danke.
Werde die Hinweise in die Shownotes packen, also die Links zu deinen Angeboten nochmal und zu dir, damit das auch verstetigt und einfach anklickbar ist, dann finden die Hörerinnen und Hörer das, worüber wir gesprochen haben.
Cool, super. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und dir weiterhin alles Gute.
Ketter rechts, sage ich jetzt mal.
Ciao, ciao.
Tim, ja, unsere Bierflaschen sind immer noch in unseren Händen. Das ist jetzt hier so die Kohlenhydrat-Bombe, die wir uns mal abends noch so reinziehen.
Ist Alkohol Kohlenhydrat?
Letzten Endes, ja, oder?
Also was Ähnliches, ne? Ja, kann man schon sagen. Ist ja, am Ende wird's ja, aber ist schöner.
Macht mehr Spaß unterwegs. Haben wir jetzt gehört, was müssen wir sagen? Wir müssen unterscheiden vor allem zwischen normaler Ernährung, Alltagsernährung und Sporternährung, oder?
Ja, absolut. Ich finde das ganz wichtig. Diese ganzen Glaubenssätze, die wir ja auch beim Ernähren oft haben, dieses ganze, ja, hatte ich ja eben schon mal gesagt, Vollkorn oder so, das müssen wir dann echt ausklammern und dem Körper die Energie zur Verfügung stellen. Das führt mich auch nochmal zurück auf die, ja, diese Erkenntnis, dass es ja wirklich Physik ist. Ne? Der Körper, der stellt da was zur Verfügung oder braucht Energie, um was zur Verfügung zu stellen. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Also wir können da nicht mit irgendwelchem Hokuspokus kommen, sondern wir müssen wirklich überlegen, wo kommt die Energie eigentlich her? Wie schnell kann das zur Verfügung gestellt werden? Was machen wir denn, wenn das nicht passiert? Also ich kann mich erinnern, ich habe auch mal vor vielen Jahren das gesehen und war ganz überrascht, dass die Fahrer bei so einer sehr schwierigen Bergetappe bei einem Profirennen hinterher Gummibärchen ausgehändigt bekommen haben, sofort, also als sie über den Zielstrich gefahren sind. Das war die Erklärung Immunsystem. Da ging es darum, dass die, wenn die da oben in der Kälte oder im kühlen Wetter angeschlagen, ohne Kohlenhydrate im Körper sozusagen, mobilisierten Zucker unterwegs sind, dass das Immunsystem eben entsprechend dann darunter leiden würde. Open Window heißt das Ganze. Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall verhindern, deswegen haben wir ja eben auch die Pizza gegessen. Wir sind ja hier ein bisschen kühl unterwegs und wir wollen unserem Körper auf jeden Fall ausreichend Energie zur Verfügung stellen, damit sich unsere vielleicht vorhandenen wir schließen sich viele Kreise wieder. Ne? Also wir haben ja auch schon mal über Infekte gesprochen hier im Podcast.
Absolut, die sind bei uns zu Hause auch wieder. Man überlegt jeden Tag.
Aber wir haben ja keinen Sport gemacht.
Ist es noch Pandemie oder sind wir schon in postpandemischen Zeiten?
Für mich ist es vorbei.
Sind wir noch in der Normalität oder sind wir in postnormalen Zeiten? Das sind ja so Fragen, die wir heute Abend auch wieder nicht klären werden können.
Wir können Angebote machen. Wir können
Gesprächsangebote sind ja immer ganz gut.
Was mit dem Weihnachtsbaum hätte ich jetzt beinahe gesagt. Schöne Grüße an Patrick. Mit dem Maibaum. Hast du da schon eine Order platziert?
Nee, ich wurde nur darauf hingewiesen. Also meine Gattin in spe.
Wird geheiratet?
Ja, es wird nach vielen Jahren des eheähnlichen Zusammenlebens. Es wird dann Vollzug gemeldet werden können.
Stark. Stark.
Ja. Das ist aber gar nicht das Thema. Nur um das. Ja,
darauf erst nochmal.
Ja, ich weiß nicht. Ist mehr so auch auf steuerlichen Gründen. Nee, auch um abzusafen. Weißt du, 40 Midlife Crisis, da ist ja entweder jetzt nochmal eine 20-Jährige oder absafen.
Safe early, safe often, haben sie früher immer gesagt.
Die wies mich auf jeden Fall dahin, dass sie mir schon mal im Schaltjahr einen Maibaum gestellt habe.
Hat sie den Podcast gehört?
Hat sie gehört, oh, ja.
Sie
fand es ziemlich, also es kamen kritische Stimmen dann intern, dass am Ende dann, also doch, es jetzt langsam erreicht, aber sie wollte, glaube ich, auch ins Bett einfach. Ich habe sie aber noch irgendwie dann eine halbe Stunde da auf die Couch gesetzt und gesagt, so jetzt hörst du aber mal bitte zu.
Ich habe keine, also Leute, die immer nur meckern, da habe ich keinen Platz mehr für. In meinem Leben.
Ja, immer
ich hab nur ja selber, ich bin ja selber die ganze Zeit am Meckern, da kannst du nicht noch mehr Leute da. Also das fand ich sehr spannend, alles super spannend und ich bin total genervt, David. Wirklich richtig, richtig genervt. Du hast Glück, dass ich dir noch nicht einen auf die Fresse gehauen habe heute Abend.
Das habe ich ja sowieso immer bei dir. Also du bist ja physisch auch eine
Bedrohung.
Beeindruckend bedrohlich, würde ich mal sagen. Erscheinung. Wenn man dir hier so spätabends im Volksgarten zum Beispiel einfach so begegnen würde, da würde man ja auch sagen, Mann, oh Mann, da muss man aber vielleicht dann doch lieber hier mal auf die andere Seite wechseln.
Des Parks.
Na, genau. Ja.
Ich bin stinkig. Ich bin richtig sauer.
Ja, warum denn diesmal?
Warum denn jetzt schon wieder? Was ist denn jetzt schon wieder los, oder?
Man muss dazu sagen, immer wenn ich den Star-Autor des Rennradsport-Podcast-Bereichs Tim Farin zufällig mal per Telefon erreiche, kommt standardmäßig als Antwort oder als Meldung, was ist denn jetzt noch?
Jetzt ist es so gewesen, ich habe ja erzählt, mein Rennrad war ja ganz lange nicht da, ne? Habe ich ja erzählt, ne? Und ich will jetzt hier keinen langen Monolog führen, ich habe das Thema Psychohygiene vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal anklingen lassen. Für mich, wie auch, ich bin ein Pars pro Toto für die HörerInnen und gibt es eigentlich Pars pro Tota? Ich kann kein Latein.
Nein.
Schade. Da müssen die Lateiner dringend nacharbeiten beim Thema Gleichstellung.
Pro ist doch mit Ablativ, oder?
Ich habe keine Ahnung, was das ist.
Oder Dativ?
Mir ging es eher um die weibliche Form.
Ja.
Ist ja egal jetzt. So. Jetzt lenk mich doch nicht ab.
Warum nicht?
Da ist es so, dass Psychohygiene durch mein Rennradfahren erst möglich wird. Mhm. In der Urform ist jemand wie ich unausstehlich. Nach 100 Kilometern?
In der Reihenform. Ein Tim Farin in der Reihenform ist unausstehlich. Das müssen wir auch mal festhalten, so, diesen Satz.
So unausstehlich, dass es niemand mit mir aushält, wenn ich kein Rennrad habe. Niemand. Und jetzt war ja das Rennrad dann final repariert worden durch die von mir beauftragte Werkstatt, nachdem die Teile also dann auch geliefert worden waren. Konnten, Ja,
und Stichwort Supply Chain.
Stichwort ist auch so ein Ding, ne? Im Moment ganz schlimm, wenn du mal ein Radio hörst, Stichwort. Stichwort Supply Chain. Stichwort China, Stichwort Ukraine. Es ist wirklich ein reines Stichwort Bashing.
Ja. Ich habe übrigens letztens nochmal, um das kurz einzuschieben, nochmal über meine Bemerkung zur Schnittstelle, Interfaces. Das ist natürlich einfach die Technologie. Dominanz, der wir hier schon mittlerweile unterworfen sind, dass alles in Schnittstellen, also in letzten Endes technische Begriffe übersetzt wird. Ne? Würdest du das auch sagen, das ist Symptom oder neutral formuliert einfach Zeichen, Ausdruck unserer mehr und mehr technisierten Gesellschaft?
Mich stört ja schon das Wort Technologie. Darüber solltest du vielleicht mal nachdenken.
Warum?
Ja, weil es gibt eigentlich keine Technologie. Es gibt Technik, aber keine Technologie.
Da würde ich jetzt mal dann auch beim Altgriechischen ansetzen. Ne?
Kannst du machen.
Techne, Logos.
Kannst du machen. Genau, da bist du auf der richtigen Spur. Auch die Leute zu Hause nochmal nachgucken. Worauf könnte ich hinaus wollen? Technologie, schwieriges Wort. Genau wie Innovation, auch ein schwieriges Wort. Nun ja, aber es ging ja um Psychohygiene und Rennradfahren und Lieferketten, Thema.
Dein Rennrad war lange nicht verfügbar.
Ich habe jetzt geguckt, ich bin tatsächlich 6 Wochen mit meinem Rennrad nicht mehr auf der Straße unterwegs gewesen, mit dem Rad. Dann habe ich das jetzt bekommen, vergangene Woche, also ich hatte es schon länger bekommen, war dann aber ja, wie du weißt, beruflich und auch privat gebunden und unterwegs. Und letzte Woche bin ich dann 2-mal gefahren bei der unter 100 Kilometer. Neuer Reifen. Und auf der 3. Tour, nach 4 Kilometer, konnte ich nicht sehen, vor mir war ein Auto. Kurz danach bin ich in ein Schlagloch gefahren, wie immer. Passiert halt manchmal, kann man nichts tun. Und 10 Meter weiter war der Hinterreifen leer. Ja, und dann habe ich gedacht, oh Mist. Habe mir das angeguckt, habe nichts gesehen. Tubeless habe ich, also kein Schlauch, ne? Eigentlich pannensicher. Ich habe jetzt 3 Jahre keine Panne mehr gehabt. Und dann habe ich mir das genau angeguckt. Da war genau über der Felge war so ein kleiner Ritzer, der nicht zuging. Keine Chance. Ich habe den Finger drauf gehalten und so. Ich habe gedacht, okay, wenn du den jetzt zu Hause aufpumpst, dann dichtet das wieder ab mit der Dichtmilch. Keine Chance. Dann habe ich das Ding gestopft mit so einem Tubeless Repair Set, um zu gucken, ob das irgendwie funktioniert. Das hat kurz Luft gehalten. 2-3 Stunden später war die Luft raus. Keine Chance, konnte ich nicht reparieren. Neuer Reifen am Arsch. Ich habe jetzt 2 Räder am Fahrrad. Ich habe nicht nur 1, sondern 2. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich das jetzt ersetze, dann müsste ich Vorder- und Hinterrad wechseln. Oder ich versuche den gleichen Mantel nochmal zu organisieren. Und da wurde es haarig.
Wegen der Lieferkette.
Beim ersten Händler, wo ich war, bei mir um die Ecke, hat er gesagt, ich krieg noch nicht mal mehr Dichtmilch. Also das, was in dem Tubeless-Reifen drin ist. Vom Reifen wollen wir gar nicht erst reden. Der zweite hat mir gesagt, Tubeless-Reifen, gar keine Chance zu bekommen. Mich wundert das ein bisschen, weil im Internet kriegt man das Zeug. Das Ding ist nur, ich dachte, okay, ich geb das Rad weg, dann muss ich mich da um die Montage nicht selber kümmern. Die machen das, kostet ein bisschen mehr, aber unterstütze auch den Handel, hast du damit nichts zu tun. Du musst ja diese Woche auch noch den nächsten Bestseller schreiben. Es ist ja so, du hast ja sowieso...
Ah, Longseller, ne, sagen wir mal. Aber das ist ja eigentlich besser als Bestseller.
Ja, ist richtig. Kann auch länger im Regal oder auf der Lieferkette liegen.
Es geht ja letzten Endes um passives Einkommen. Das ist ja unser aller Ziel.
So läuft das ja auch. Und jetzt ist das Ergebnis, dass ich bei dem Händler, wo ich, also das ist eher die erste, jetzt sind die sehr aufgewacht da hinten. Man hört es vielleicht im Hintergrund. Jetzt ist eine Riesenaufregung. Es sind 3, also alle Gänse, es waren gar keine Enten. Es sah aus wie Enten, als sie schliefen, aber jetzt sind es doch Gänse.
Ja, das sind also ziemlich eindeutig Nilgänse.
Nilgänse, ja.
Ne, es gibt hier verbreitet, das sind ja alles, muss man mal sagen, Invasoren, ne? Schädlinge letzten Endes. Traut sich wieder niemand ran, weil hier Brot verfüttert werden muss, das trockene Brot, ne? Muss verfüttert werden. Zack, die heimische Stockente am Arsch, weil halt hier der Schädling kommt.
Denen gefällt es auch ganz gut.
Ja, ja, die vermehren sich nämlich eigentlich.
Die bleiben ja auch hier jetzt. Die haben ja zwischenzeitlich, sind die ja wieder weitergezogen, aber jetzt bleiben die hier. Die bleiben jetzt eigentlich immer nur noch hier. Das ist wirklich, man will jetzt gar keine Analogien ziehen, aber.
Nein, auf gar keinen Fall. Also herzlich willkommen, alle Nilgänse und so, aber das ist ein bisschen viel irgendwie, ne? Ja, geht ja auch letzten Endes darum, dass hier auf der Wiese dann viel AA,
ach so.
Gänse-AA auch. Das ist ein auch
Problem.
Das ist ein Problem, auch in den Seen, hier im Volksgarten und so. Übel, Fühlinger See, ganz schwierig, da die Liegewiese. Ganz guck schwierig. Sie dir mal an, guck sie dir mal an. Wer soll da noch liegen im Sommer?
Jetzt, da sind die Enten, da vorne sind die Enten am Rand. Ich hab mich nicht vertan.
Ja, siehst du, am Rand, schon richtig verdrängt,
aber
vergrämt worden. Da heißt es ja, glaube ich, in der Ornithologie.
Die eine Gans scheint ziemlich aggressiv zu sein. Die scheint auch kein Rennrad zu haben im Moment. Die ist ein bisschen
unleidlich wie du, ja. Ohne Rennrad, ja.
Naja, die trippelt da jetzt so hin und her und hat auch schon sowas wie gebellt gerade. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die gleich auf uns zugeht. Und auch vor so einer Gans, die ist zwar ein bisschen kleiner als wir, aber ich will nicht gebissen werden von der. Habe ich keine Lust drauf. Vielleicht machen wir gleich einfach mal Schluss.
Mach mal gleich,
aber,
genau.
Aber nochmal das mit dem Reifen. Also Reifen dauert jetzt schon wieder irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Wochen oder so, bis das da aus der Lieferkette rausfällt und dann auf mein Rad drauf montiert worden sein wird. Und das finde ich eigentlich indiskutabel. Ich fahre jetzt deswegen heute super Wetter, Leute, in Köln. Tolles Wetter heute, aber ich war heute Morgen eben nur in der virtuellen Welt unterwegs und das wird auch erstmal weiter so bleiben. Jetzt kann man sich fragen, warum ist der Typ so arm, dass er nicht mehrere Räder einsatzbereit hat? Diese Sache.
Weil wir hier eben nicht genug Abonnenten und Supporter auf Steady zusammen
bekommen. Wir können auch mal Testräder uns schicken. Bin ich sofort dabei. Aber auch Psychologen würden mir sofort sagen, Herr Farin, Sie müssen immer ein Rennrad einsatzbereit.
Ja, richtig. Genau. Und jetzt hast du die Geschichte mit dem Reifen. Also bis du die erzählt hast, hat fast so lange gedauert, bis der Reifen da ist.
Ja, gut.
Aber das Gute ist ja, hier beim Audio können wir noch kürzen. Die Lieferketten können wir halt nicht beschleunigen und die Lieferwege auch nicht abkürzen.
Naja, das Wichtige ist ja, das Gespräch mit der Expertin ist ja schon durch. Die meisten werden sowieso schon
schlafen gegangen sein, wie hier die Gänse im Volksgarten.
Ja. Genau. Was steht als nächstes an?
Steht ein Vorschlag von mir an. Ja. Das möchte ich jetzt gerade mal pitchen. Ich möchte ja eigentlich gerne einen Podcast mal über Enten machen. Denn Enten sind sehr faszinierende Lebewesen.
David, mach's gut. Ciao. Und wir wollen noch mit der schicken Mütze was machen. Wir haben noch das Thema Helme. Wir haben noch viele schöne Sachen in der Vorbereitung. Ich habe heute einen Autor angehauen, der macht eigentlich das Gleiche wie ich, nur teurer. Ist gerade erschienen. Die SZ hat natürlich...
Toller oder teurer?
Teurer. Also die SZ ist direkt drauf angesprochen. Naja, klar, wenn das Buch 40 oder mehr Euro, ja, dann kann man
dann
ja
auch... Dann muss es was sein, ne? Weil was nichts kostet, ist auch nichts. Wissen wir ja, wie unsere Großeltern bereits gesagt haben.
Bei uns sind die... Wir machen das für die Leute, die sich vielleicht nicht so richtig leisten wollen.
Willst du jetzt sagen, dass wir hier ein bisschen die Arbeiterklasse der Rennrad...
Noch nicht mal das, das ist ja viel schlimmer. Die Leute arbeiten noch nicht mal mehr. Die sind weder...
Die Privatiers unter den Rennrad.
Eigentlich sehr unsympathisches Publikum, was Geld hat, ist aber nicht selbst verdient und dann aber auch nicht ausgeben möchte.
Ah, ja, okay, verstehe. Naja. Ja, gut, Publikumsbeschimpfung hat im Kulturbereich und an dieser Schnittstelle, ne, HörerInnen des jüngsten Podcasts wissen, wovon wir sprechen. Und da wir ja praktisch nur Stammhörer haben, HörerInnen, Verzeihung,
ja.
Wissen alle, worum es geht. Sonst nochmal nachhören, die vergangene Folge, die jüngste Folge, ist eigentlich auch sehr gut angekommen. Super, also die Zahlen sprechen da für sich.
Ich zum Abschluss vielleicht noch Hinweis, Giro d'Italia startet ja jetzt.
In Ungarn, ne?
In Ungarn, das hast du dir gut gemerkt.
Nein, ich hatte das vorher natürlich schon gewusst, weil ich ja inzwischen meine Hausaufgaben auch mache.
Das ist ein erheblicher logistischer Aufwand. Ich zeig dir das mal.
Jetzt holt er sein Handy raus. Ist natürlich ein iPhone, ne? Drunter macht man es natürlich nicht mehr. Der feine Herr. So. Der feine Herr.
Italia. Wir müssen einen kurzen Schnitt machen. Warum geht das hier nicht? Sind wir wieder drauf? Ist ja ein erheblicher Reiseaufwand. Du guckst mal hier. Erste Etappe ist nächsten Freitag von Budapest nach Visegrad. Na, kennst du politisch. Ist ja auch Visegrad-Gruppe.
Brisant. Also Brisant. Ungarn bis Serbien.
Ne, Visegrad ist meines Wissens...
Visegrad? Ist das nicht Serbien?
Das ist Ungarn. Dann Budapest, Balaton und dann Ruhetag und dann geht's nach Avola. Weißt du, wo das ist?
Sizilien.
Sehr gut. Also, jetzt ist das kein... Das ist ja eine Italien-Rundfahrt, die fahren oben da, also Budapest, okay, ist nicht so super weit vom Norditalien weg, aber dann fliegt man erstmal runter nach Sizilien. Und dort befindet man sich dann, Catania, und dann geht's langsam nach oben, ne? Dann geht's über Napoli und so weiter. Ich sag mal so, Fernsehen lohnt sich auf jeden Fall.
Hinreisen weniger. Irgendwann erzähle ich mal eine schöne Anekdote aus Napoli.
Also jetzt mal ernsthaft, wenn irgendjemand sagen würde, komm, die Jungs, die sind so cool, die schicken wir mal zum Giro, dann würde ich sagen, das sollten wir auf jeden Fall machen. Und zwar immer wie immer.
Von mir aus könnten wir dann auch in Sizilien auf, wie wir Insulaner ja sagen. Nein. Könnten wir auch auf Sizilien erst anfangen.
Nein, dann, wenn wir dich die letzten Tage des Giro nehmen. Also, das ist hier oben Santuario di Castelmonte oder Belluno, Passo Fedaya. Da ist oben wo die wunderbaren, die Dolomiten sind, da und dann zum Schluss in Verona Zeitfahren. Das sind die Tage, wo wir da sein müssten. Also sagen wir mal so. Bis 26., 27., 28. Mai würde man uns da hinschicken. Wunderbar, Giro d'Italia. Wer jetzt noch die Chance hat, seinen Camper, viele Hörerinnen und Hörer haben ja auch in der Corona-Pandemie das Geld, was sie sonst nicht ausgeben konnten, in Camper
gesteckt. T2.
Ja, Karavelle oder wie die Dinger alle heißen. Ja. 100.000 aufwärts. Die stehen bei mir vor der Tür immer geparkt. Ich sehe das, die fahren einfach los am Wochenende zum Campen. Dann fahrt doch mal nach Italien zum Giro d'Italia. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist eine ganz sehr, sehr wunderbare Veranstaltung.
Nee, ich dachte, du sagst jetzt wirklich nicht einfach, wer dahin will, sondern wer uns dahin schicken möchte.
Ach so.
Also uns persönlich. Wer das also bezahlt mit einem, also... ich sag mal, 2 Sterne reichen als Unterkunftsstandard. Ne? Wir sind da auch schlimmes Zelten finde ich jetzt eher unsexy. Das würde ich nicht machen. Da bin ich auch zu alt. Das ist auch, da kann ich auch nochmal sagen, wir haben ja hier durchaus schon mal auch private Themen. Stichwort Maibaum, wobei das ja eher ein allgemeiner soziologischer Rant war. Und
das
zwar
war
völlig, völlig zu Recht.
Nein, das war kein Rant.
Es war eine Feststellung.
Eine vielleicht ein bisschen gefärbte, aber dennoch eine. Letztlich ging es darum. Ist ja heutzutage so, ich muss es auch sagen, man ist nicht mehr in der Lage, Analyse zu betreiben, ohne zu meinen, es würde geurteilt.
Es ist seine Meinung.
Es ist hier der Unterschied zwischen Meinung und Analyse, zwischen also Deutungsebene. Und Darstellungsebene. Das sind jetzt hier zwei unterschiedliche Schuhe, die auch eigentlich nicht zusammenpassen.
Okay, wie auch immer. Also ich muss sagen, dass mit dem Zelten auch im Urlaub, da argumentiere ich durchaus mit Komfort und sage, warum soll ich es ausgerechnet im hart erarbeiteten Urlaub unbequemer
das ist
aber
dann
haben.
Ja, kein Urlaub, das ist ja dann
unbequemer,
Arbeit.
Unbequemer haben als, nee, ich sag das jetzt allgemein zum Zelten, unbequemer haben als zu Hause. Das Konzept erschließt sich mir irgendwie nicht nur, weil es woanders dann unbequemer ist und vielleicht ein bisschen wärmer, wobei sich das auch durch Stichwort Klimawandel jetzt natürlich auch alles ein bisschen nivelliert. Also ist vielleicht der Klimawandel auch der große Gleichmacher im Campingbereich, weiß ich nicht. Kann man vielleicht so argumentieren, aber wenn ich dann da mit meiner eigenen Klopapierrolle irgendwo durch die Nacht aufs Klo stapfe, wo schon viele andere und so weiter, dann muss ich sagen, das ist eigentlich mir nicht ganz einsichtig, was da jetzt der Urlaubserholungseffekt sein soll. Und wenn du dann noch zwei kranke, vielleicht sich erbrechende Kinder im Zelt neben dir liegen hast, dann aber gute Nacht und Dolce Vita.
Ich finde, das war wieder Dolce Vita, das war wieder sehr schön. Wie du das zusammengefasst hast, es ist jetzt hier hinten ein Reiher aufgetaucht. Man glaubt es kaum, er steht direkt neben der Gans und attackiert die Gans. Ich habe das noch nicht gesehen. Der Reiher geht auf die Gänse zu. Hast du das gesehen? Hat die Gans auf den Schnabel gepiekst. Siehst du das?
Ja.
Faszinierende also Naturschauspiel. Jetzt geht er wieder. Der geht, der hat wahrscheinlich auch kein Rennrad. Der ist stinksauer gewesen. Einfach, die haben ihn einfach genervt. Und jetzt ist er wieder zurückgegangen. Von da, wo er herkam, wahrscheinlich setzt er sich jetzt einfach hin. Er scheint auch. Oh, er hat gerade A gemacht. Ja. Ich dachte, er dehnt sich. Ich habe gedacht, er dehnt sich.
Macht er aber nicht.
Jetzt geht's wieder ins Wasser.
Ich könnte, letztes Mal habe ich hier den Crazy Frog jetzt neu gemacht zum Abschluss. Ich könnte jetzt zum Abschluss auch nochmal diese Doku-Naturfilm-Off-Stimme machen.
Mach mal.
Pass auf, warte mal. Das ist die richtige Haltung. Die Sielmann. Oder wie heißt der? Schliemann. Nee. Gut, man klingelt.
Die Nilgänse beim allabendlichen Waschritual. Viele von ihnen schlafen schon bereits. Ein Graureiher nähert sich von links. Er attackiert eine schwächlich aussehende Nilgans. Ist da gegebenenfalls Beute zu holen? Nahrungsmittelkonkurrenz ist im Tierreich kein Tabuthema. Von rechts nähert sich ein Entenpärchen. Sie bleiben ein Leben lang zusammen.
So, ja, es stimmt alles, was ich sage. So,
was ist jetzt hängen geblieben heute? Du musst zwischen Sport und Ernährung unterscheiden.
Letzten Endes auch mal Prost.
Zum Wohle.
So.
Hast du aufgenommen?
Ganz schön. Ich hoffe, ich habe das jetzt aufgenommen. Ja, ich hoffe. Das wäre blöd sonst.
Danke, ne?
Sonst müssen wir das auch wieder dreimal machen.
Ich danke dir. Und würde mich wirklich freuen, wenn jemand sagt, komm, die Jungs sind so cool drauf. Die wollen wir zum Giro schicken. Ich habe heute auch mit Italien telefoniert. Ich habe schon alles vorbereitet.
Wir haben auch italienisch extra gegessen jetzt schon. So, also genau, da könnte ich vielleicht sogar diskutieren, ob ich dafür frei bekomme hier intern. Und, ne? Also wenn man mich 3 Tage zum Beispiel zum Giro d'Italia schicken würde, ich würde mich sogar auch fach- und sachkundig machen.
Ja. Lass mal nicht so viel reden, wir machen das einfach.
Ja, also tim@timfarin.de. Wir freuen uns auf die Buchungsbestätigung.
Tschüss.
Danke, ciao.
Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour? Dann kannst du ja mal nach dem Buch schauen. Das gibt es natürlich in gedruckter Form und als E-Book vom Verlag Bruckmann. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet.
Finisher, bravo!
Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.
Hold up.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's AURA.com/safety.